Wer redet, ist nicht tot.
Ich hocke in Oberfranken in einem kleinen Ort namens Wirsberg. Der hat knapp 2000 Einwohner und mir gegenüber sitzt Alexander Herrmann. Dem gehört, der betreibt das Posthotel, in dem wir auch sind. Also es, bevor ich versuche einzuführen und zu erklären, was du machst, es ist, wenn man dich googelt, um sich vorzubereiten, trifft man auf so ein Gastro-Imperium. Wenn dich jemand fragt, was machst du so? Was sagst du?
Ja, was sage ich dann eigentlich? Es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld. Wenn es jetzt irgendwie im Umfeld Fernsehen ist, natürlich, ja, dann sage ich, ja, also The Taste oder da mal bei Sat.1 oder hier oder jenes und ja, zu Hause noch Hotel und Gastro. Wenn ich jetzt andererseits irgendwo bin, wo es um die Gastronomie natürlich geht, dann ist es schon so, dass ich sage, also ganz banal, es gibt ein Familienhotel eben in Wirsberg mit 40 Zimmern. Wir haben ein 2-Sterne-Restaurant, ein Bistro. Außerdem machen wir noch, man merkt jetzt schon meine Erfahrung, weil ich es oft mache. Wir haben noch den Schwimmbadkiosk, den wir für den Schwimmbadkiosk hinten.
Schwimmbadkiosk, ist das so, wie ich es mir jetzt vorstelle?
Ja.
Schwimmbad und ein Kiosk, wo es dann...
Ja, hinten das Freibad in Wirsberg hat ja einen Kiosk und 2019 wurde der ausgeschrieben und ich habe gesagt, komm, den machen wir mit.
Okay.
Und seitdem machen wir den Schwimmbadkiosk mit Currywurst und Pommes und so. Ja.
Auf eine bestimmte Art. Also ich meine, wenn man 2-Sterne-Restaurant und einen Schwimmbadkiosk macht, dann macht man ja nicht einfach irgendwelche banalen Fritten.
Ich sage mal jein. Also die Fritten sind wirklich insofern banal, weil wir kaufen die fertig. Also die machen wir nicht, frisch, weil das macht keinen Sinn, weil das möchtest du in einem Schwimmbad nicht. Im Schwimmbad möchtest du genau diese Fritten haben, wie wir sie kennen. Dafür kaufen wir aber allerdings auch die besten. Also in diesem TK-Bereich kaufen wir die besten. Entscheidend ist, und es ist es egal, ob es die Currywurst ist, die jetzt auch, da kaufen wir auch wirklich eine gute. Also wir reden jetzt hier auch von Haltungsstufen, was das Tier angeht, dass wir jetzt hier nicht die böswillige Haltungsform Nummer 1 wählen, sondern dass wir wirklich eine gute wählen, dass wir so nah am Bio dran sind. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Metzger wir arbeiten, ob die das Bio-Label haben oder halt nur die gute Haltungsform. Aber entscheidend sind ja die Soßen.
Ja.
Das heißt also Ketchup machen wir nicht selber, ja, aber die Currywurstsoße, die Mayo und das alles drum und dran, das wird alles selber gemacht und auch die Currywurst wird ein bisschen anders rausfrittiert. Das heißt also, da tun wir schon Wert drauf legen, dass wir so nah wie möglich an der Sehnsucht der Menschen sind, aber schon unseren Anspruch mit reinbringen.
Die Mayo macht ihr selber?
Ja, ist ja nicht schwer.
Nee, das ist es nicht. Aber ich hätte jetzt gedacht, also gerade am Schwimmbadkiosk ist die Mayo egal, hätte ich gedacht.
Nee, eigentlich ist gar nichts egal, wenn man die Soße möchte. Aber es ist halt auf der anderen Seite so, du musst ja immer irgendwo eine Balance hinkriegen. Ja, und wenn du zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei den Pommes. Wenn ich die jetzt selber mache, dann geht's ja schon mal darum, du brauchst wirklich die perfekte Kartoffeln. Der Aufwand verfünffacht sich natürlich, ja. Mhm. Also nicht nur das Schneiden, auch wenn es da eine Presse geben wird, du musst es vorfrittieren, dann musst du es vielleicht nochmal kurz im Ofen rein, dann musst du es einfrosten und dann musst du es noch einmal eben neu frittieren. Das kriegst du also mit den, sagen wir mal, mit den Möglichkeiten, die du heute hast, ja gar nicht so am Preis hin, dass irgendeiner sagt, das nehme ich und da schau her, das sind selber gemachte Fritten. Das kannst du vergessen, das hauen die dir im Schwimmbad um die Ohren. Und eigentlich auch zu Recht.
Ja. Ja. Was kostet die Portion Fritten bei euch?
Ich glaube 52. Ja. Ja, ich glaube schon. Also rot-weiß. Ja,
wenn du selbst machen
aber dann, aber wir, selbst haben nicht, wir haben natürlich auch Trüffelmayo, ne? Also wir haben auch Trüffelpommes und dann haben wir Chili-Cheese-Pommes und so, die gehen dann schon hoch auf 3,50 und so weiter. Ja.
Ja gut, aber das ist ja nun auch kein Geld für eine
Großstädter. Mr. Holger, du bist ja Großstädter, wir sind ja hier auf dem Land. Da kennt jedes Zehnerl, weiß noch, wem das vorher gehört hab, so nach dem Motto. Also das ist ja so. Na? Aber jetzt pass auf, wir waren ja gerade bei der Einladung Hotel, Familienhotel,
40
Zimmer mit mit 2-Sterne-Restaurant, Bistro und einem Schwimmbadkiosk. Und dann habe ich in Nürnberg in einer schönen Stadtvilla 2 Konzepte unter einem Dach. Das Frankness, das Deli und dann noch das Imperial, das ist ein Fine Dining. Und ich freue mich immer, dass ich temporär das Palazzo in Nürnberg immer begleiten darf. Das ist eigentlich mein Standardtext.
Der Ort hier hat keine 2000 Einwohner.
Ja,
angeblich. Warum bist du hier mit deinem Restaurant? Also es ist ein 2-Sterne. Gut, für 2 Sterne fährt man egal wohin, wenn man Sternefresser ist, wie man so schön sagt. Aber wie kommt's, dass du hier bist so tief in der Provinz und nicht in irgendeiner großen Stadt damit?
Ach, das ist, wie soll man sagen, das hat die Geburt bei mir so ausgelöst. Ich wurde hier rein geboren, das ist ein Familienbetrieb. Ich weiß es nicht genau, ich glaube, ich bin die fünfte Generation, so genau weiß ich es immer nicht. Und für mich war das ganz klar, dass ich das hier mache. Und ich bin 95 nach Hause gekommen, 96 ging das mit dem Fernsehen los. Und ich meine, was man heute sieht, ist ein Werdegang von fast 30 Jahren. Ne? Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Und ja, mit 2019, mit dem zweiten Stern und vor allem jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, auch mit der Neuformierung vom Gourmet-Restaurant, mit der Bezeichnung Aura und Future Lab Anima, haben wir natürlich schon auch einen gewissen Höhepunkt erst einmal erreicht, der auch bundesweit für Aufmerksamkeit sorgt. Aber das sind jetzt die letzten, letzten 5 Jahre, da waren ja 20 davor. Und da hast du dich natürlich langsam hervor und herauf gearbeitet und da war Fernsehen wichtig für uns, weil ein wichtiges Zitat, Würzburg ist zwar nicht am Arsch der Welt, aber wir können ihn von hier aus ganz gut sehen.
Aha.
Und deswegen war Fernsehen für uns echt der Gewinn, denn es ist ja auch heute, ich meine, so ein Podcast, so ein Medium gab es früher nicht, das nannte sich salopp gesagt Radio. Ja. Und das iPhone gibt's erst seit 2007. Auch das muss man sich immer mal wieder vor Augen halten. Das bedeutet, die Social Media Leistungen und Co., die ja eigentlich erst so richtig 2008, 2009, 2010 dann durchgestartet sind. Vorher war das ja an Computern, die waren ja so groß wie ein Röhrenfernseher. Nichts mit Laptop und Tablet und so weiter, ja. Und wenn ich jetzt dann sage, 2010, Beginn ein neues Zeitalter, habe ich 25 Jahre vorher oder 15 Jahre vorher, sagen wir es mal so, war das schon für mich hier mit dem Fernsehen, das aufzubauen, auf der einen Seite sehr besonders, hat mir auch Halt gegeben und ich wäre nie woanders hingegangen, weil die Zeit das damals auch gar nicht zugelassen hätte. Vielleicht ist heute die Zeit sogar reifer zu überlegen, woanders hinzugehen, aber das möchte ich ja gar nicht.
War der Umstand, dass du, ich finde es ein unangenehmes Wort, ich weiß nicht, warum Fernsehkoch bist, hat das dabei geholfen, Sterneküche zu machen oder hattest du diese Idee, ich will da, kann man diese, noch viel früher gefragt, kann man überhaupt sich in den Kopf setzen, Sterne zu bekommen und dahin zu kochen?
Ja, schon. Also das war, das ist ja ganz klar das Ziel gewesen. Also man muss natürlich auch ganz klar sagen, ich mache das ja hier jetzt nicht mehr alleine. Also 1995, 96, da war das natürlich in der Aufbauphase. Aber damals,
hast du von deinen Eltern übernommen? Oder?
Ja, Onkel, Tante und so weiter. Oma war noch ein bisschen im Betrieb. Also die waren ja noch da. Also so richtig eine Übernahme gab es ja auch erst 10 Jahre später. Aber entscheidend ist, damals war für mich schon mal eins logisch. Wenn der Betrieb erfolgreich werden will, muss ich die überflüssigste Person werden. Weil du kannst nur... Also du musst am Betrieb arbeiten, nicht im Betrieb. Und das ist natürlich, gerade wenn du einen kleineren Betrieb hättest, also wir sind ja eigentlich groß, ist es schon sehr schwierig, weil dann liegt es oft auch wirklich an deinen Händen, an deiner Tätigkeitskraft. Hier liegt es vor allem mittlerweile jetzt überhaupt nicht mehr, ob ich da bin oder nicht da bin, ist für den Prozess des Tages nicht mehr entscheidend. Aber auch das war ein langer Weg. Und wenn du natürlich im Fernsehen bist, dann hat das insofern erstmal mit Sterneküche weniger zu tun. Ja, es gibt heutzutage natürlich Formate, also ich finde, dass The Taste, wenn wir über die Löffel sprechen, dann gehen wir mit derselben Didaktik ran wie in der Sterneküche, aber es wäre schon noch ein Schritt mehr, den Löffel zu einem Sternegericht wirklich zu machen. Und auch wenn ich zum Beispiel, eine der wichtigsten Sendungen war sicherlich Kerner oder Lanz damals, als sie im ZDF noch gekocht haben, alle, also nicht nur ich, sondern alle anderen, alle, was wir da gezeigt haben, war quasi die maximale Qualität, die für Fernsehen, für dieses Unterhaltungsformat.
Und auch für dieses hektische, spontane.
Du musst ja für dieses Format etwas tun. Sonst sagt der Zuschauer, das interessiert mich ja auch nicht. Also das ist schon, auch der Köder muss ja auch dem Fisch schmecken. Und deswegen gibt es natürlich ein Gap zwischen Fernsehkochen und Sterne- oder Gastrokochen. Und im Grunde gibt es da auch, muss man das gar nicht groß unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Planeten, die sich irgendwo mal streifen. diese, sagen wir mal, Missachtung gegen Fernsehkoch kam aus dem journalistischen Bereich. Das muss man ganz klar sagen. Und zwar war das schon auch in diesem Zeitalter, ich würde mal sagen 95 bis vielleicht auch 2005, 2010. Man muss sich vorstellen, die großen Restaurantkritiker und Guides, ja, wenn das Fernsehen ja gesagt hat, das sind unsere besten Köche Deutschlands, dann stimmte das für das Format Fernsehen. Und dann kamen natürlich gern die Printmedien, die Restaurantkritiker her und sagen, das, was Fernsehen erzählt, ist totaler Schmarrn. Wir sagen euch, wer die besten Köche Deutschlands sind. Stimmte auch. Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Momente. Du musst im Fernsehen eine gewisse Form von Persönlichkeit, Unterhaltung und so weiter mitbringen. Die Kamera muss dich lieben und vor allem muss das Publikum dich akzeptieren und sehen wollen.
Und das ist natürlich was völlig anderes, als was Wolfram Siebeck gut findet. Ne?
Ja. Und vor allem damals, Gott hab ihn selig, Manfred Konge vom Gomio, der war jetzt, der hatte schon so, wie soll man sagen, ja, ich finde nicht wirklich unterstützt, sondern er wollte schon auch seine eigene Hybris damit auch schützen, dass er seine eigene Wichtigkeit und vielleicht, sage ich mal so, der ein oder andere Food-Journalist, der dann den Eindruck hatte, Fernsehen greift jetzt plötzlich an der Autorität des Food-Journalisten was ab.
Ja.
Und jetzt begann auf den Rücken der Köche, die im Fernsehen war, so eine ganz komische Rangelei und damit warst du als Fernsehkoch negativ abgestempelt, weil das natürlich so unterschwinglich dann auch über 15 Jahre in den Printmedien gern auch immer wieder, also eher verachtenswert beschrieben.
Na, der kocht ja gar nicht wirklich.
Ne? Ja, auch das ist ja, okay. Eine Mischung aus Schmarrn und richtig. Also stimmt ja auch, aber auf der anderen Seite ist es auch ein doofes Vorurteil. Der Einzige, der ich finde, der sich sehr neutral damit auseinandergesetzt hat, war Michelin immer. Das muss man sagen, ich hatte ja auch damals mit der Chefredakteurin und auch mal mit einem Chefredakteur auch einmal ein Gespräch. Du konntest einst, jetzt darfst du das auch nicht mehr, aber du konntest früher mal ein Treffen machen, ja, damals in Karlsruhe, in den Michelin-Reifenwerken, da saßen die damals und dann durftest du einen Termin machen und dann haben die dich einfach mal eine Stunde unterhalten, ohne dass du Einfluss nehmen konntest, das war eigentlich ein Austausch und es war auf Augenhöhe und denen war es völlig egal, das habe ich quasi aus erster Hand bekommen, es ist ihnen egal, wie oft ich da bin oder nicht, mein Einfluss ist sicher wichtig, aber es geht ums Tageswerk und das muss einfach perfekt sein.
Ja. Was bespricht man denn dann oder was habt ihr damals mit denen besprochen, weil um die Sterne kann es ja nicht gegangen sein,
naja,
weil die werden ja im Restaurant vergeben, oder
naja,
ist deine Persönlichkeit, dein wie nennt man das denn, dein Geist, dein Esprit, ist das Teil der Sternebewertung?
Nein. Das wäre vielleicht ganz nett und damit hätten wir vielleicht keinen, ich weiß es nicht. Nein, ist es nicht. Also man muss sagen, ein Restaurant zu bewerten ist ja wirklich schwierig. Grundsätzlich ist es wirklich schwierig, weil du hast auf der einen Seite natürlich deine eigene Geschmacksphilosophie und Idee, hat ja jeder Mensch. Ja? Und hier objektiv zu bleiben, ist die größte Herausforderung. Und vor allem nicht plötzlich, auch wenn du als jetzt im Schloss sagt der Inspekteur, die anderen sagen ja Tester, wenn du als Tester unterwegs bist, geht's auch ganz schnell darum, dass du in diesen Machtmissbrauch hineinrutschen wollen würdest. Das ist die menschliche Hybris, die einfach mit dabei ist. Jetzt sage ich mal, jetzt klammer ich ganz bewusst wieder Michelin aus, weil Michelin hat ein eigenes System mit ihren Inspekteuren, die wirklich ja auch bezahlt werden, das ist hauptberuflich. Die anderen, die ich oft kennengelernt habe, früher, auch heute hat sich da einiges geändert. Die haben das ja eher so ein bisschen aus der eigenen Portokasse gemacht. Denen war ihr eigener Machteinfluss wichtiger als wirklich das richtige, sagen wir mal, belastbare Urteil. Und deswegen ist Michelin da schon anders. Und wie ich dann dort war, haben die mir halt einfach auch ganz offen immer die Systematik erklärt,
okay, wie
das funktioniert mit 1, 2, 3 Sterne. Also nicht auf was sie besonders achten, sondern dass es schon Abstufungen gibt. Also dass es minus 1, 1, plus 1, minus 2, 2, plus 2 und 3 Sterne.
Gute 2 Sterne und schlechte 2 Sterne, ja, sozusagen.
Genau, also dass die da wirklich so Rankings haben. Und meine Bewertung damals hatte der Chefinspekteur damals auch da. Ich durfte sie nicht lesen, aber er hat gesagt, es war im Zeitraum, ich sage jetzt mal irgendwas, Oktober war ein Inspektor da und Hermann, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, Sie sind einmal 1 plus, damals haben wir sogar ein 2 minus und nochmal 1, ganz solide. Und das war natürlich einfach schön, um zu wissen, wie man dann eigentlich so steht. Aber die Idee war dahinter, den Austausch. Weil der ist ja sonst nicht möglich, weil die kommen im Geheimen. Und mir ging es aber auch darum, den Respekt auch gegenüber Michelin zu bringen. Und dass ich sagte, ich würde einfach gern vorbeikommen und vielleicht das ein oder andere einfach erzählen, wie bei uns die Systematik läuft. Das hat einfach was mit Austausch zu tun, weil man hat ja auch eine Bringschuld.
Mhm.
Ja. Und der wollte ich einfach nachkommen und so. Das geht leider jetzt im Moment nicht mehr. Also vor glaube ich 2-3 Jahren, das war ja noch in dieser wilden Zeit, wo mal Lockdowns waren oder nicht, habe ich gefragt, ob ich mal wieder einen Termin haben kann. Dann hieß es, man macht das jetzt nicht mehr. Man hat sich in Paris dazu entschieden, das jetzt nicht mehr anzubieten. Einfach um sich auch, um die Inspekteure auch etwas mehr zu schützen, dass sie noch weniger bekannt sind und vor allem, dass man besser in seinem Rhythmus bleiben kann. Ne?
Für die Inspekteure, die kommen einmal oder kommen die mehrfach, um vielleicht auch einen Trend zu sehen oder zu gucken, heute hat irgendein Postenkoch einen schlechten Tag gehabt.
Also es ist aber nicht immer so. Es stimmt jedenfalls nicht, dass du, wenn du einmal was falsch gemacht hast, gleich alles verlierst. Also mir wurde erklärt, wenn es Auffälligkeiten gibt im Negativen, dann kommt mindestens noch einer einmal, vielleicht sogar zweimal. Das wird genau überprüft, ob es eine schlechte Tagesform war und wo steht man da. Das wird natürlich auch in deren Tagungen mit reingenommen. Die haben ja so Konferenzen auch, ja. Aber wenn jemand zum Beispiel besonders gut war, ist es dasselbe.
Könnte auch ein Ausreißer sein, ja, klar, ja, 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 ja.
Das heißt, ich persönlich weiß das natürlich nicht, wie es wirklich abläuft. Das wurde mir gesagt, aber eins kann ich sagen, ich habe ein hohes Vertrauen.
Das heißt, du weißt gar nicht, wofür du die Sterne bekommen hast?
Naja, dafür die Küche.
Also, ja, aber
die sagen dir jetzt nicht, das eine Gericht war so toll. Das geht ja um eine Jahresleistung. Und teilweise eigentlich über nicht nur ein Jahr, sondern ich schätze mal auch über einen längeren Zeitraum. Und die haben schon auch, muss man ja schon sagen, die haben schon auch viel Erfahrung, die wissen schon, was sie tun.
Aber du musst doch wissen oder zumindest ahnen können, was du gerade richtig machst.
Nein.
Und was so, also ist das Schäumchen noch angemessen oder ist es das nicht?
Nein. Also erstmal ist es so, Michelin ist kein Betriebsberater. Und gleichzeitig muss ich ja auch sagen, Moment einmal, ich koche nicht nach dem, was ihr euch vorstellt, sondern der Gastronom muss ja auch mit seiner Seele, mit seiner Idee, mit dem, was er tut, auch mit sich im Reinen sein. Und das ist die größte Aufgabe, eine ganz, ganz große Aufgabe für alle, die ein Restaurant öffnen oder sagen wir mal zum ersten Mal in diese Richtung gehen, dieses für sich selber eine Idee zu entwickeln, für sich selber eine Marschroute zu entwickeln, sich selber die Leitplanken zu geben, ist in der heutigen Zeit schwieriger als noch vor 10, 20 Jahren, weil damals ging es, kochst du französisch, kochst du mediterran, kochst du vielleicht Avantgarde oder eben auch, sprich deutsch regional. Damit konntest du dir das um einiges einfacher machen. Jetzt ist zum Beispiel der japanische Stil ja sehr en vogue, wobei das relativ einfach erklärbar ist, warum das so ist. Aber faktisch ist, du musst dir selber deine Richtung geben und du musst dir selber überlegen, was will ich wie sein auf dem Teller? Weil der Koch bildet seine Persönlichkeit auf dem Teller ab. Und das ist, es liegt immer die Seele drauf auf dem Teller. Es gibt keinen Koch, also mit Anspruch, der sagt, heute koche ich mal absichtlich schlecht. Das macht keiner. Ja, bei dem einen oder anderen, ich weiß nicht, es gibt ja auch Handwerksbetriebe, wo du einfach mal sagst, so, ich möchte jetzt nicht Pfusch am Bau sagen, aber
5% Murks ist immer dabei.
Aber, ne? Genau, aber ich sag mal, komm, scheiß drauf, da machen wir einfach Bauschaum rein, passt schon. Ja, das machen Köche eigentlich nicht, sage ich mal so. Das heißt, immer wenn sie was tun, geben sie sich immer im Rahmen ihrer Möglichkeit maximale Mühe. Deswegen ist jedes Feedback triftig. Also das Positive trifft dich auch, musst du nämlich auch überlegen, ja, ist jetzt überzogen, aber man kann sich darüber freuen. Das Negative trifft dich auch, weil du immer deine Seele drauf hast. Das sieht man zum Beispiel bei The Taste auch, wenn die Kandidaten, wenn der Löffel probiert wird und darüber geredet wird, wie stark die das berührt, weil du wirklich einmal in so eine situative Situation alles da dafür gibst, dass das der beste Löffel oder eben der beste Teller des Tages wird. Und deswegen ist es wichtig, bei sich zu sein.
Wenn immer die Seele des Kochs auf dem Teller liegt, was liegt auf deinem Teller?
Ja, da liegen einige Seelen.
Da liegt alle Kümmelseele.
Viel Idee. Es ist so, im Jahr 2007 haben wir den ersten Stern bekommen, also für das Jahr 2008, der wird ja immer fürs künftige Jahr quasi ja dann gegeben. Und das war schon klar, okay, jetzt beginnt ein nächster Schritt, ich nenne es mal salopp, ein neues Zeitalter. Und in dem 2008er Jahr mit dem Erbe des ersten Sternes kam auch Tobias Baetz zurück. Der war schon mal da, war dann 4 Jahre in Mallorca. Und seitdem ist er erst, kurze Zeit war er Sous-Chef, ganz kurz eigentlich nur, aber dann auch gleich Küchenchef, weil wir haben auch schon besprochen, wie das so sein muss. Das heißt, ich habe schon auch damals gesagt, ich muss ein Stück raus aus der Küche. Ich brauche mehr Raum, um anderes zu tun, weil je besser zum Beispiel Fernsehen funktioniert, umso mehr Gäste kommen auch. Darf man ja nicht unterschätzen, ja? So.
Tatsächlich,
ja,
trotz Stern.
Ja, das ist aber das 2008,
ja, okay.
Noch kein iPhone.
Ja,
nichts mit Social Media.
Ja.
Das muss man sich immer vorstellen. Heute hat man den Eindruck, ist es anders. Du wirst schneller gefunden, aber du hast
schneller gefunden, schneller gebucht.
Aber du hast natürlich ein wahnsinniges Konkurrenzumfeld. Also es ist deswegen nie irgendwas leichter, aber es ist anders.
Ja.
Und damals war es auch anders. Und ich habe quasi mit einem Schritt weiter raus ihm mehr Raum gegeben. Und den hat er nicht nur ausgefüllt, also ich sage immer so schön, den roten Teppich der Karriere kann ich ausrollen, aber drüber laufen muss man selber. Und das ist das, was mein Team über Jahre hinweg tut. Und so haben wir eigentlich eine sehr, sehr eigene Stilistik entwickelt, wie wir Menüs entwickeln, wie wir sie kreieren, wie wir sie schreiben, wie wir sie machen. Und das ist zum Beispiel auch, egal jetzt, ob das die Menüentwicklung in Würzburg jetzt im Zwei-Sterne-Restaurant Aura oder im Nürnberg im Imperial mit Michi Seitz, die Didaktik ist dieselbe bei der Menüentwicklung. Beim Frankness in Nürnberg, das ist ein Desdeli und hier das Bistro des Oma Enkel, läuft es etwas einfacher ab, aber in dem großen, im Feindeining, im Gourmet-Bereich haben wir ja ganz eigene Didaktik geschaffen.
Wie ist die Didaktik? Ist die so jemandem wie mir überhaupt vermittelbar?
Ja, aber wie würdest du dir das vorstellen? Ich drehe das jetzt mal rum,
Die Didaktik, du fängst an. Ich glaube, ich würde mit dem Gemüse anfangen. Und mit dem Fleisch aufhören. Weil mit Fleisch kannst du nicht so viel machen. Also mit Fleisch kann man tolle Sachen machen, aber kann man nicht so viel machen. Gemüse kann man sehr gut versauen und sehr gut verändern. Und du kannst es, weiß ich nicht, du kannst es fermentieren, du kannst es dämpfen, du kannst es braten, du kannst ja alles Mögliche damit machen. Aber
grundsätzlich hast du erstmal recht.
Also ich gucke halt, vielleicht ist Spinat im Angebot. Also, oder gucke ich, was kann ich auf den Spinat legen?
Es ist nicht ganz so romantisch.
Okay.
Ich nehme jetzt mal das Beispiel Nürnberg erst, um die Didaktik zu erklären. Ja. Und dann sage ich den Special Moment Würzburg. Also Nürnberg. Kann jetzt sagen, wir haben im Juni zum Beispiel Termin, der Michi und ich, ja, Michael Seitz, ich, haben Termin. Wir machen das auf Termin. Das ist nicht einfach so, wir müssen mal wieder schreiben.
Aha.
Das wird geplant.
Und ihr sitzt auch nicht beim Bier dann und macht das?
Das wäre ganz schlecht.
Okay.
Ganz schlecht. Das kannst dann kannst du es gleich vergessen. Und es ist früh 10 Uhr. Dann sitzen wir im Restaurant. Ja? So. Und dann ist Folgendes vorbereitet. Den Vorschlagemoment der Produkte kriegt natürlich jetzt im Imperial der Michi. Der darf erstmal entscheiden, mit welchen Produkten hätte ich denn Bock zu arbeiten. Und wenn wir jetzt vom Juni reden, das ist mal ein ganz schöner Zeitpunkt, dann reden wir eigentlich von der Karte September.
Aha.
Ja, weil der Rest ist schon vorher klar, weil wir brauchen ein bisschen Zeit. Okay, das heißt also, was möchte er über den Herbst bis zum frühen Winter machen? So, dann gibt es eine Liste von Gemüse.
Aha.
Es gibt im Grunde eine Liste von Fleisch und Fisch. Und wichtig ist, er muss ja auch für die Qualität, für den Einkaufspreis und so weiter, da muss er ja auch mit gerade stehen. Und deswegen ist es, er kann zwar frei entscheiden, aber er hat dann auch natürlich die Aufgabe, ja, so. Und dann beginnen wir und dann haben wir zum Beispiel 6 Gänge und dann fangen wir erstmal an zuzuordnen, zum Beispiel welches Fleisch und welcher Fisch wird es dieses Jahr oder in dieser Saison im September in den Hauptgang schaffen, sage ich mal so, ja. Also und dann nehmen wir eigentlich erstmal diese 2 Proteinquellen.
Wovon so. Hängt das denn ab, ob er es in den Hauptgang schafft oder nicht?
Naja, es hängt davon ab, zum Beispiel willst du was schmoren oder willst du was rosa gebratenes? Also zum Beispiel Schmorgericht ist im Winter ein viel besseres als zum Beispiel logischerweise im Sommer. Ja.
Sommergulasch.
Das nächste ist, dass man sich dann überlegt, will man schon zum Beispiel noch auf Wild gehen, aber ist im Herbst jetzt blöd, und dann schaust du, wenn wir im Sommer zum Beispiel schon Kalb hatten, dann macht es Sinn, im Herbst nochmal Rind zu tun? Nein. Also, und dann überlegst du, weißt du was, wir haben zum Beispiel tolles Lamm, wir überlegen über den Lammrücken, und dann wird aber auch überlegt, soll es wirklich der Rücken sein oder nehmen wir zum Beispiel die Keule, wenn wir die am Stück braten? Solche Diskussionen. Und danach beginnen wir mit den anderen drei Gerichten vorher, also mit den, sagen wir mal, Vorspeisen, Zwischengerichten. Und in erster Linie geht's.
Okay, klar, weil die führen ja zum Hauptgang hin.
Genau. Ja, und es wird natürlich auch dann immer die, sagen wir mal, saisonalen Prädikatgemüsen zugeteilt. Also im Sommer ist es einfach, da ist es Spargel, später werden es Pfifferlinge, so wie es im Dessert dann die Kirschen sind und die ersten schönen Erdbeeren aus der Heimat und so weiter. Und im Herbst ist es so, dass du sagst, okay, Pflaumen, Zwetschgen und Co. zum Beispiel kann ja auch genauso herzhaft sein, wenn die mit Salz eingelegt werden zum Beispiel, wie man es japanisch ja kennt, dann wären die vielleicht mehr bei einer Vorspeise. Ja, wenn du sagst, wir machen da zum Beispiel was, wo wir auch begleiten wollen mit Fleisch. Also wir beginnen im Grunde wirklich diese 5-6 Gänge mit den Produkten zu erfüllen. Und jetzt kommt's, das Gericht wird dann so geschrieben, wie, man muss sich fragen, wie ein Geschmacksmuster. Also, was wollen wir säuerlich haben, was muss cremig sein, was sollte knusprig sein, wo sind Röststoffe? Ja, also es geht ja. Also
es ist tatsächlich total unromantisch, ja, gerade.
Es ist voll unromantisch. Es ist nicht der Moment, der Koch läuft über den Markt mit dem Körperl.
Und total. So Inspiration. Das, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja.
Nein, das ist, okay. das ist wie, als würdest du hast einen Apothekerschrank von Aromen im Kopf und dann beginnst du zu sagen, lass uns doch hier den Zimt mit dazu machen. Okay, Zimt ist gut, aber da brauchen wir ja was zum Erfrischen, denn sonst ist es so muffig. Weißt du was, wir bringen den Zimt mit zum Beispiel entweder Zitrone oder Limone zusammen. Gute Idee. Und so wird's notiert.
Parfümeur.
So, und jetzt ist aber erst einmal Cut. Also wir haben jetzt im Grunde die 6 Gänge geschrieben als Geschmacksmuster mit den Produkten. Wie soll's wie zubereitet sein? Was ist gebraten? Was ist gepickelt? Und jetzt gehe ich aus dieser kreativen Phase hinaus und jetzt zum Beispiel der Michi Seitz, das ist genauso wie in Würzberg hier auch, geht dann mit diesem Geschmacksmuster zur Brigade. Und dann haben die in der Regel 3-4 Wochen, wo sie bei diesen einzelnen Gerichten, ich sag mal, dran arbeiten. Also da wird dran gearbeitet, wie wird jetzt der Spargel von mir aus eigentlich? Oder was machen wir mit den Pilzen? Oder gehen wir mal wieder auf den Herbst hin?
Ihr übt letztlich.
Ja, wir entwickeln.
Ihr entwickelt, ja.
Also üben ist es nicht, wir entwickeln. Ja, weil auch wenn du eine Zwetschge oder eine Pflaume mit Salz einlegst oder.
Wie viel Salz?
Wie lange? Was ist der Unterschied?
Bei welcher Temperatur?
Lass sie kürzer oder länger drin liegen. Fermentieren ist ja sowieso auch so ein Punkt. Und dann musst du das entwickeln. Also wir haben zum Beispiel eins der tollsten Gerichte in Nürnberg im Imperial ist, dass wir so einen sehr scharf auf der Haut ganz lange gebratenen Saibling haben. Der ist dann auf der Fleischseite fast schon rare, aber durch diese leichte Temperatur sensationell zwischen echt knusprig, viele Röststoffe gebraten mit dieser knusprigen Haut und dann der cremige Fisch. Und wir haben Chinakohl mit Sauerkrautsaft eingelegt, sprich fermentiert. Und wenn du den Chinakohl jetzt isst, dann hat der, weil Chinakohl hat einen totalen schönen Knack, weil der ja quasi fast nur Stiel ist, schmeckt aber dann plötzlich nach Sauerkraut. Und jetzt hast du im Grunde Sauerkraut oder Chinakohl, wie man sehen will, in eine neue Dimension gebracht. Und dann haben wir begonnen, wie kriegen wir da mehr, wie soll man sagen, mehr Konsistenz rein. Also haben wir den geflammt, diesen Chinakohl. Und dieses...
Wie mit einem Bunsenbrenner.
Korrekt. Okay. Und das musst du entwickeln. Ja. Und jetzt pass auf, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Jetzt arbeiten die 3-4 Wochen dabei, bin ich nicht dabei. Auch manchmal, wenn ich was sehe, was sie machen, ich mische mich nicht ein. Das ist ganz elementar.
Fällt dir das leicht?
Nein. Gut. Das ist wirklich schwer, aber es ist elementar, weil jeder Mitarbeiter in der Küche bringt ja jetzt einen Lösungsvorschlag aus seinem ganz persönlichen Moment, aus seinem Horizont, das ist nicht negativ gemeint, sondern positiv.
Seine Seele.
Aus seinem, genau, aus das, was er gerade am besten kann, wenn er plötzlich den Lösungsmoment vielleicht für, bleiben wir mal bei unserem Chinakohl, ja, mit reinbringt, dann wird auch dieses Gericht ein Stück weit zu seinem. Und entscheidend ist aber dabei, dass er, weil er so integriert war, auch alles versteht. Es wird nichts übergestülpt, es ist intrinsisch auch aus ihm heraus geboren. Ich habe quasi ein Ziel gegeben zusammen mit Michi, ich habe Leitplanken gegeben und jetzt kommen die und entwickeln mit. Und eben nach 3-4 Wochen, es gibt wieder einen Termin, bin ich früh um 10 Uhr da und dann sitze ich im Restaurant, das ist entscheidend, dass du im Restaurant sitzt, und dann kriege ich dieses Menü serviert. Und dann setze ich der Michi zu mir und ich esse das und die Brigade ist auch mit dabei und dann diskutieren wir darüber. Von dem ersten Gedanken der Kreativität über den Weg hin, was ist passiert, zu dem, wie es jetzt da liegt. Und jetzt bin ich im Grunde eine Mischung aus, wenn ich Kontrollfunktion nenne, ist es ein bisschen überheblich, ist eigentlich nicht der Gedanke, sondern eigentlich der letzte Schliff. Weil du wirst betriebsblind, wenn du was entwickelst von der ursprünglichen Idee, wenn du was sehr oft probiert hast, dann bist du irgendwann einmal, fehlen dir die 5-10% der reinen Objektivität. Da brauchst du wieder eine Form von Sparring oder da brauchst du wieder den Blick von einst von der Kreativität. Und der kommt dann bei diesen Probeessen mit rein. Und dann wird darüber diskutiert, dann wird darüber geredet. Oft sind es Nuancen, Kleinigkeiten. Oder manchmal gibt es auch was, wo ich sage, das können wir gar nicht machen. Gibt's auch. Und egal, was wir dann da beschließen, dadurch, dass die Brigade das ja mitgekocht hat, Die Damen und Herren aus der Küche haben das mitentwickelt. Und wenn ich sage, so ist es geil, hat der das mehr oder weniger schon in seinen Zellen, in seinen Fasern drin. Und in dem Moment geht auch nichts mehr schief. Das ist auch, wenn das andersrum läuft, wenn das der Michi und ich allein entwickeln würden und würden sagen, so müsst das kochen, brauchst du 4 Wochen, bis sie das schnallen, dass sie so kochen. Aber so machen wir es nicht. Wir machen es andersrum. Ich verbessere quasi als Coachleistung. Es ist fast wie bei The Taste. Verbessere ich die Brigade, meine Mitarbeiter, seit 20 Jahren, kann man so sagen. Und dasselbe ist in Würzburg auch. In Würzburg ist es deswegen noch komplexer, weil wir ja mit unserem Future Lab Anima haben wir ja eigene gestaltete, geschaffene Lebensmittel und Geschmäcker. Weil wir ja das, was wir beim Fermentieren und so weiter zum Beispiel in Nürnberg nach vorne machen, läuft in Würzburg andersrum. Unser Food-Scout, der Yoshi, der ist ja, hat ja 80 Landwirte. Im Grunde entwickelt er mit denen teilweise nicht nur Gemüse, wie müssen die sein, in welcher Größe, in welcher Knackigkeit. Wir haben jetzt zum Beispiel vor einem Jahr haben wir...
Moment mal, ihr designt das Gemüse
ja.
Beim Produzenten?
Ja. Also das ist ganz klar. Also wir sprechen mit denen, dass wir sagen, wie müsste das sein? Wir brauchen zum Beispiel mehr Aroma drin, also muss irgendwas kürzer geschnitten werden. Das sind natürlich, also an der Pflanze, das sind natürlich schon so Momente, dass das manchmal 2-3 Jahre dauert. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Duroc-Schwein und ein Iberico gekreuzt. Weil das eine ist sehr fett und das andere ist sehr fleischig. Und du brauchst ja, das Fleischige hat ein wenig Fett und das Fette hat halt so wenig Fleisch.
Das ist jetzt ein Wagyu-Schwein sozusagen.
Naja, es ist Duberico, nennen wir es, ja. Ja, wir haben unser Duberico. Super. Und ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, dass das dann schon auch wichtig ist, wer ist jetzt quasi die Sau und wer ist der Eber. Also ist der Duroc der Eber oder ist der ist Iberico der Eber und so weiter.
Und was ist der Eber?
Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, weil wir haben das, der Yoshi hat das damals mit dem besprochen und so weiter und dann kam da was raus und ist auch sensationell. Oder wir machen mal was anderes. Was wir gerade eben machen ist, wir haben Steckrüben, das ist jetzt der zweite Versuch. Wir haben es am Anfang mit verschiedenen Wurzelgemüse gemacht, mit Karotten und Kohlrabi und so weiter. Aber die Steckrübe ist am besten. Die ist im Grunde gedämpft. Und dann haben wir die mit einem Koji-Pilz, den kennt man bei der Herstellung von Sojasauce, ummantelt. Und das hängt jetzt in einem Fleischreife-Kühlschrank, also in so einem Dry-Ager.
Zusammen mit dem Fleisch?
Nein, oder allein, okay. Allein, singular. Also nicht nur eins, sondern 50. Und reifen da seit einem halben Jahr. Und wir haben festgestellt, dass wenn das reift und du das dann nachher aufschneidest, dass durch diesen Koji-Pilz, durch diesen positiven Pilz, ja, das ist ähnlich, man muss sich das fast vorstellen, als würde man Käse reifen.
Ich wollte gerade
entsteht ein wahnsinnig starker, so was man vom Fleisch erkennt, diese Glutaminsäure, dieses, wo du sagst, ah, noch ein Stück geil, ja, dieser Suchtmoment nach, wo es kribbelt im Mund, das entsteht durch diesen Pilz, weil auch die Steckrübe durch den Zuckergehalt und so weiter und durch die Konsistenz, die sie schon hat, sich am Schluss dann aufschneiden lässt, wie ein Stück Schinken. Wir machen quasi gerade, ohne dass wir, also wir wollten keinen Schinkenersatz machen, aber wir haben quasi gelernt, wie reift Schinken, wie reift Käse. Komm, lass uns das mal mit Gemüse probieren. Und das meine ich mit, wir haben eigene Lebensmittel geschaffen. Wir haben Karotten, die sind gedämpft und im Smoker dann zubereitet, nochmal mit so einem Barbecue-Lack, und dann werden die ja so 8-9 Tage getrocknet. Ganz langsam, nicht mit Hitze, sondern mit Feuchtigkeitsentzug. Das ist ja ist ein Detail. Und das schmeckt, wenn du das aufschneidest, wie Karottenspeck. Ein Wahnsinn. Das ist, hat was mit der Konsistenz zu tun. Die Karotte ist so leicht süßlich. Die Barbecue-Soße außenrum durch den Smoker, wie das reinkommt, das ist gigantisch. So, und der Yoshi macht diese Produkte quasi.
Du hast einen Typen, der sich den ganzen Tag nur so ein Wahnsinn... Ja.
Genau.
Wahnsinnig neues Gemüse, neues Essen.
Eigentlich sind es zwei, der Yoshi und der Chris. Der Yoshi ist auch mehr der Kommunikator mit den Landwirten. Der Chris ist mehr der Tüftler im, das ist das Future Lab Anima. Und da entwickeln die und da machen die und dann tun die. Der Tobias und ich, wir beobachten es im Grunde. Also natürlich ist es nicht so, dass wir die nur dreimal im Jahr sehen und ansonsten machen die, was sie wollen. Da ist schon Austausch da.
Ja, hinterher steht ja auch euer Name drauf, letztlich.
Ja,
ne?
Also unser Name, es ist im Grunde wirklich ein Gemeinschaftswerk. Aber faktisch ist, das ist der Unterschied. Im Imperial orientieren wir uns natürlich an den Viktualien, die wir haben für eine gewisse Saison und dann vielleicht noch einmal pushen, während wir im Aura uns auch daran orientieren, was haben wir für eigene Geschmäcker und Lebensmittel, kann man sagen, kreiert. Anima heißt Seele. Wir holen die Seele eines Produktes zum Vorschein. Wir bringen sie vielleicht auch anders zu leuchten. Und diese Produkte, die binden wir dann in unserem Zwei-Sterne-Restaurant mit ein. Also man muss sich natürlich vorstellen, 80% des Gerichtes ist nach wie vor im Schnitt ein saisonales, ich nenne es mal salopp, frisches Lebensmittel, und 20% sind zum Beispiel, bleibe ich mal bei diesem Karottenspeck, der ein Teil von dem Gericht ist, aber dadurch natürlich, weil er ja so intensiv ist, ein ganz spezielles Aroma mit reingibt. Ja, und das ist eine außergewöhnliche Art und Weise, wie wir sie machen, weil wir nämlich nicht nur einmal kreieren, wir kreieren zweimal. Also es gibt viele, die ja sowas wie das Future Lab Anima schon machen. Das gibt es ja. Aber die hören dann da auf. Die machen von mir aus das Gemüse, Karottenspeck, was auch immer. Wir bleiben mal bei diesem Beispiel, weil wir jetzt das so schön den roten Faden durchziehen.
Das ist, weil du mich fertig machen willst, ja.
Und dann servieren die das.
Ja.
Und da fängt es bei uns aber ein zweites Mal an. Wir kreieren jetzt aus diesen Geschmäckern, wo wir haben, das Zwei-Steine-Gericht. Und das ist der große Unterschied. Das eine ist nämlich das Handwerk und die Didaktik der Lebensmittelkunde. Und der zweite Schritt ist der Kreative der Hochküche. Und deswegen ist das Aura, also Restaurant Aura mit dem Future Lab Anima, im Moment in Deutschland ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, weil wir es auch, wir machen das ja nicht für 5 Gäste am Abend. Wir reden ja hier in Würzberg, wir kriegen ja zwischen 40 und maximal 50 Gäste ins Zwei-Sterne-Restaurant rein. Also das gibt, also die Größe haben ganz wenige. Ich würde mal sagen, im 2- und 3-Sterne-Bereich würde ich sagen, gibt es vielleicht 8, die diese Größe haben. Die anderen sind ja irgendwie bei 14, 15 Gästle. Das ist in Ordnung, das will ich gar nicht verurteilen. Aber ich finde halt, es entsteht auch in dem Raum keine Idee, wenn du reinkommst, wird das so mit 4 Tischen, überall sitzen 2 Leute, kannst du auch nicht reden. Also ich jedenfalls nicht. Holger, mir 2, wenn da reingehen würden, verstehst du, bei unserem Organ, da hören ja alle zu. Und deswegen ist ein großes Restaurant für mich zum Beispiel auch eins, wo Energie ist. Und ich möchte beim Essen und wenn ich weggehe, Entertainment, ich möchte Erlebnis, ich möchte Energie, ich möchte raus aus meinem Alltag. Ich brauche kein Disco und nichts Albernes. Es muss was Belastbares, was Wertvolles sein. Aber ich möchte nicht dieses, ich lehne mich jetzt zurück und habe ein wenig Ruhe. Die kann ich ja haben, wenn ich das auch will, selbst wenn um mich rum was ist. Aber ich möchte, dass Energie im Laden ist.
Ist das der Rest des Wirtshauses, das es früher mal war?
Nee, das ist einfach nur, weil ich es gibt ein was mich narrisch macht, das ist Lahmarschigkeit. Alles, was lahmarschig ist, macht mich völlig fertig. Mhm. Also lahmarschig geht natürlich auch ein wenig in Begriffsstutzigkeit. Also deswegen könnte ich zum Beispiel nie Lehrer werden. Nie. Weil ich nie die Geduld mitbringen würde, dass das, ob jetzt Kinder, Jugendliche oder was auch immer, irgendwann überreißen. Nein. Und es ist was anderes, ob du Lehrer bist oder Coach. Coach begleitest du, Lehrer sagst du an. So, zum Beispiel auch, ich hasse Aufzugfahren. Weil wenn du drauf drückst, so siehst du, ich mache jetzt schon die Pause.
Es gibt in manchen Aufzügen einen Knopf, der die Tür schließt und in manchen der manchen Aufzüge funktioniert der tatsächlich.
Ja, und manchmal eben nicht. Und da drückst du drauf und denkst, jetzt geh halt wieder zu. Mir dauert es einfach zu lange, bis der Aufzug da ist, bis ich da reingehe, bis der wieder zugeht, bis er da wieder hochfährt. Ja. Und natürlich, wenn ich im vierten Stock irgendwo in einem Hotel wohne, dann nehme ich schon auch den Aufzug. Aber in der Regel laufe ich dann zum Beispiel die Treppe einfach auch runter. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei The Taste, dürfen wir in München in einem tollen Hotel sein, am Viktualienmarkt. Und jetzt ist es so, wir vier Coaches, kleiner Funfact, wir kriegen quasi dieselben Zimmer. Jetzt hat ja jeder Stockwerk aber unterschiedlichen Zimmerschnitt. Jetzt haben die sich gedacht, machen wir es halt ganz einfach so, weil die haben fünf Stockwerke. Der eine kriegt es quasi Stockwerk 2, 3, 4, 5. Die sind also übereinander. Wenn der Rosin über mir quasi schläft, dann höre ich den immer, wenn der dann auf und runter trampelt. Dann sage ich mir, jetzt trammel nicht so. Aber so haben wir die gleichen Zimmer quasi. Also damit es halt keine Besonderheiten irgendwo gibt. Und ich sage immer, gib mir ruhig das Zimmer unten, mir ist es egal, weil dann brauche ich nämlich die Treppe nur rauf und runter wetzen und muss nicht immer auf diesen depperten Aufzug warten. Also Lahmarschigkeit macht mich einfach, das ist mein Geduldsfaden. Und genauso ist es, wenn du jetzt in einem Restaurant bist, wo einfach nichts los ist, fühlt sich das lahmarschig an. Das fühlt sich lahmarschig an. Und nichts los heißt jetzt von mir aus fünf Tische, überall ein Zweier. Das ist mein persönliches, muss ich mal sagen, ist mein persönlicher Gap.
Ja, ja, ja.
Andere lieben das ja. Und das ist auch völlig zu respektieren. Und ich gehe auch in solchen Restaurants natürlich schon auch mal essen. Natürlich, selbstverständlich. Aber ich selber, ich möchte einen Raum haben, wo du, wenn du reinkommst, das ist einfach gleich was, du spürst es sofort. Wenn Leute dann miteinander reden in einer normalen Lautstärke, dann gibt dir die Lautstärke sprechender Menschen, gibt dir den Kokon, dass du dich unterhalten kannst, ohne dass du dich beobachtet fühlst. Und gleichzeitig, das ist so wie, wenn du zu Hause bist und nebenbei den Fernseher laufen lässt.
Ja. Problem ist nur, dass dann gerne die in Zimmerlautstärke sprechenden Menschen sich gegenseitig hochschaukeln und es dann irgendwann unerträglich laut wird. Hast du dagegen ein Rezept?
Ja, das hat was mit Schallschutz zu tun im Raum.
Okay.
Ja, also wenn du es gibt ein paar Restaurants, das ist absolut übel. Einem, das ist ein Sternerestaurant in der Gegend, den habe ich einmal gesagt, pass auf, du musst einfach Schallschutzplatten an die Decke machen. Man hält es bei dir nicht aus, Punkt.
Ja.
Ja, und zum Beispiel hier in diesem Tagungsraum, wo wir sind, das ist ja nicht nur Tagungsraum, das ist so ein kleiner Mehrzweckraum hier in Dürsberg.
Der ist sehr trocken.
Ja. Ja, und jetzt schaust nach oben hin, das Weiße da.
Ach, das ist Basotec.
Das sind Schallschutzplatten.
Ja, ach guck.
Und die habe ich da oben hingehängt, weil wenn du hier drin keine Schallschutzplatten hast und der Schall hin und her schallt, dann drehst du durch, dann wirst du
auch. Solange du Hunger hast, erträgst du es, aber sobald gegessen ist, wirst du
irre. Nach einer Viertelstunde, ich kenne das von einem Restaurant Salzburg, der Icarus, sensationell natürlich, ja, aber das Restaurant ist alles aus Glas, alles aus Stein. Ich glaube, die haben selbst keine richtigen Tischdecken, sondern es war Leder drauf. Wenn du da einen Abend bist, dann hast du den Eindruck, du warst auf einer Messe, wenn du rausgehst und dein Ohr so pfeift. Das heißt also, hast du einen guten Schallschutz in dem Raum, kannst du dich auch immer normal unterhalten und es pegelt sich nichts hoch.
Ja. Dieses Food Design, das ihr hier in Würzberg macht, gibt es da sowas wie einen Trickle-Down-Effekt? Also findet sich davon auch irgendetwas in den Läden in Nürnberg oder haltet ihr das wirklich hier in der Sterneküche?
Nee. Also man muss jetzt sagen, dass das Imperial und auch das Aura hat ja von der Art und Weise Augenhöhe. Nur jeder hat seine eigene Konzeption. Okay. Das Aura hier auch mit der, also quasi es geht um grenzenlose Heimat. Hier geht es um sehr stark regional-saisonal, weil man muss ja festhalten. wenn du hierher kommen möchtest nach Würzburg, dann musst du daher fahren, da bist du nicht zufällig hier. Deswegen hast du auch das Recht, als Gast etwas Besonderes zu erwarten. Und was wir machen ist, dass wir mit dem Texas Longhorn Rinder bis wirklich hin zu einer grünen Papaya hier aus der Region und sonstigen Spezialitäten etwas anbieten, was er deutschlandweit kein zweites Mal kriegt. Punkt. Und das ist, aber die Didaktik ist dieselbe. So, Nürnberg Imperial, hier geht es darum, in Nürnberg, Nürnberg lebt von, also die Gastronomie aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, von drei Pfeilern. Das ist der Nürnberger als, an sich selber, ja. Dann ist es natürlich der Messegast und ganz klar der Tourist. So, und das ist übrigens jetzt gerade alles ein bisschen schwierig, weil der Tourist ein bisschen verhaltener ist. Und natürlich ist es auch so, dass bei den Messen, die auch schon genau überlegen, es kommen ja ein paar weniger Leute zu den Messen, habe ich mal gehört. Und dann schauen die schon auch, was geben sie aus, ist logisch. Ja, also das ist, man merkt schon, also Nürnberg ist gerade sehr angespannt aus meiner Sicht, weil es sehr viel Restaurantleistung in einer hervorragenden Qualität anbietet. Und das ist im Moment schon so, wo du dich justieren musst. Aber faktisch ist, auch Nürnberg hat da seinen eigenen Rhythmus. Und der Nürnberger Rhythmus auf dem Teller ist Eindeutigkeit und Klarheit. Wenn du in einer Stadt bist.
Ja.
Ich mach, pass auf, wir machen einen Maximalvergleich.
Okay.
Wir vergleichen jetzt, wir nehmen jetzt New York als Trickle-Down-Bild für Nürnberg. Okay? New York. Die Stadt ist laut, schnell, alles blinkt, hektisch ohne Ende. So. Wenn du dann in ein Restaurant hineingehst, und die haben das schon vor 10 Jahren gehabt, bist du teilweise in Restaurants eingegangen, die sind, waren erstmal so dunkel, dass du fast gedacht hast, jetzt fällst gleich die Treppe runter, weil du gar nichts mehr siehst. Die haben das natürlich auch übertrieben, ist auch New York, das war richtig dunkel.
Und kalt.
Das ist bei den New Yorkern alles, das ist immer, das ist, auch, die Klimaanlagen ist wichtig. So, warum? Um dich von diesem hektischen Moment von draußen abzuspalten. Ja, dass du das vergessen kannst. Und jetzt springe ich nach Nürnberg. Okay? Wenn du in Nürnberg in mein Imperial gehst, möchtest du High-End-Küche haben von den Produkten. Aber jetzt kommt's. Derzeit ist es nicht angesagt, mit einer hohen kreativen Leistung in der Stadt zu agieren. Ich muss nochmal kurz auf Würzburg zurückkommen. In Würzburg ist es essentiell,
ja,
weil du die kreative Leistung, die du nicht irgendwo vergleichen hast, der die Reise wert sind. In Nürnberg, wenn du, der, wie geht's der Gesellschaft? Die Menschen verstehen die Welt nicht mehr. Okay? Du, also wir beide, wir kapieren sie auch nicht mehr. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Du kapierst es nicht mehr. Du kapierst nicht, was an deiner Arbeitsstelle passiert. Du kapierst nicht die Generationen, die aufeinandertreffen. Du kapierst nicht, was in der Politik passiert. Du kapierst es mit dem Klima nicht. Du verlierst. Durch die sozialen Medien hast du auch das Vertrauen zur Wahrheit verloren. Du bist quasi in einem fast luftleeren Raum. Du weißt dich nicht mehr irgendwo zu orten. Jetzt läufst du durch diese laute Stadt. Du bist vielleicht auf der Messe. Ja, auch du kommst als Tourist her, du läufst hier irgendwie durch, du fliegst quasi, in deine Seele fliegt in einem luftleeren Raum. Wenn du dich dann ins Imperial setzt und du kriegst ein Essen, dann musst du nicht mehr Rätsel raten. Alles, was du siehst, wird sofort für dich verständlich. Alles, was du isst, ist sofort für dich verständlich. Du musst nicht überlegen, schmeckt mir das jetzt? Nein, du weißt schon in dem Moment, wo du es isst, die Verlässlichkeit, das schmeckt mir. Ich will nicht sagen, wir machen einen Allgemeingeschmack, aber wir setzen auf die absolute Klarheit auf. Das ist so wie der stressigste, es gibt zwei stressige Tage, wo du beim Essen aufpassen musst, das ist Silvester und natürlich Weihnachten. Weihnachten hast du wahnsinnigen Druck, passt mein Geschenk, was kriege ich, welche Erwartungen, die Familie, ich muss hier. Wenn du dann ein hochkreatives Weihnachtsessen machst, dann ziehst du den Leuten quasi am Tisch mehr oder weniger den Boden unter die Füße weg und die fallen in ein Loch. Die brauchen in dem Moment für ihre Seele etwas, wo sie sich festhalten können.
Darum haben wir in Köln den Kartoffelsalat immer gehabt.
So ist es. Und bloß nicht ändern und nicht auf die Idee kommen, komm, wir schmecken denn diesmal mit Wasabi ab. Und dasselbe passiert im Imperial. Das Imperial, wenn du hingehst, ja, da kannst du essen und bist in dieser, weiß ich nicht, 2 Stunden, wo du da bist, völlig, ist deine Seele völlig mit dir im Reinen. Du kannst einfach essen. Es ist einfach gut. Es schmeckt wirklich hervorragend. Aber auch dein Hirn sagt, boah, was für tolle Produkte. Und in Würzberg kommst du her und sagst dir, was machen die hier für einen Zauber? Wie hängen die diese, wie machen die das mit dem Abhängen vom Fleisch? Was legen die ein? Sessional at its best. Dann setzen die sich hin und haben in dem Moment auch das Gefühl, heute kann ich alles essen, ohne einmal drüber nachzudenken, ist es nicht nachhaltig genug. Ja, und krieg eine kreative Hochküche, die abendfüllend ist, wo ich sag, Schatzi, wie schmeckt dir das? Und dann hast du so kleine Kärtchen, wo alles draufsteht. Das ist diese Form von Entertainment, wo du sagst, das ist die Reise wert. Das ist der, da gehst du raus aus deinem Alltag. Und in Nürnberg lässt du deine Seele einfach fallen. Also du siehst schon, es liegt und deswegen auch wieder zurück, wo man ganz am Anfang drüber gesprochen
hat. Warum machst du es hier und nicht in der Großstadt?
Was machst du vor allem wie? Welches Menü muss wie sein? Und deswegen auch, ich habe vorhin auch gesagt, der japanische Stil ist deswegen jetzt gerade so, weil der Japaner macht bei seinen Lebensmitteln so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Der will absolute Klarheit haben. Und das ist im Grunde das Spiegelbild oder die Matrize, die sich in Deutschland oder Europa gerade auf die Gerichte legt. Und dann kommt noch dieser kleine Unterschwenker mit dazu, dass der Japaner sehr stark mit Umami, also mit geschmacksintensiven Momenten durch die Glutaminsäuren arbeiten, sprich Sojasauce, die durch Reifung entstehen. Also fermentieren oder sonstige Reifungen setzen diese Glutaminsäure, dieses Protein in Gang und damit kriegst du ein ganz klares, eindeutiges Gericht, aber es hat eine Kraft beim Essen, dass sie dich mitnimmt. So, Holger, jetzt habe ich dich einmal vollkommen mitgenommen in die absolute Welt, wirklich von wie man über Also wie man über Essen Next Level denkt, über Menü. Ja.
Menü ist ein gutes Stichwort. Wie sieht das denn konkret auf dem Teller aus? Sowohl in der Stadt als auch hier.
Naja, auch das hat natürlich immer damit was zu tun, dass du schon auch, wenn man jetzt im Aura ist, auch mit Anspruch bedenken kommst, hier geht es schon auch um Handwerk. Also es ist nicht einfach nur, dass du eine Scheibe Fleisch dahin legst. Du musst es dann schon schön auch schneiden. Mhm. Das ist schon eine hohe Ästhetik, die dabei ist. Also viele sagen immer, Essen oder Kochen ist Kunst. Es ist schon verdammt viel Handwerk. Aber irgendwann einmal gehst du diesen kleinen Schritt mehr aus diesem Handwerk heraus in diesen künstlerischen Moment, der eigentlich mehr über die Kreation kommt. Aber wichtig ist die Gestaltung des Tellers. Du musst ihn sehen und du musst sagen, boah, was passiert hier? Also er muss dich mitnehmen. In Nürnberg zum Beispiel, da musst du sehen, handwerklich, sauber, gut gemacht, alles gut gebraten, schön angerichtet. Die Soßen, das muss handwerklich alles passen. Und in Nürnberg musst du einen Teller sehen, musst sagen, boah, der wird mir jetzt so schmecken und was für schöne Produkte. Das Auge isst mit. Das ist wie man ja auch sagt, 93% der Entscheidung kommt ja über die Körpersprache. Ja, also wir unterschätzen immer die Körpersprache. Deswegen, die Körpersprache in einem Restaurantraum ist der Schallschutz und ist ganz klar die Beleuchtung. Na, zum Beispiel hier, das macht mein Service immer, das haben die noch nicht drauf. Hier ist in der Mitte unsere große Tafel mit dieser weißen Tischdecke.
Ja.
Und wo hätte das Licht an sein müssen? Nur da oben drüber. Ja. Wir beide hätten nicht mit den Lichtern ringsrum jetzt hell sitzen müssen.
Wozu?
Ja. Wäre ganz anders.
Es geht ja um was anderes als
er. Der Tisch leuchtet dich dann an und du bist im Schatten und das ist wie ein Schutzmoment. Und so sitzen wir uns jetzt gegenüber, eigentlich in der prallen Sonne, sage ich mal so, ungeschützt. Das ist eine unterbewusste Geschichte. Das ist quasi die Körperhaltung in einem Restaurant. Über Schall, auch eben über die Lautstärke und über die Art und Weise einer Musik. Und diese Körpersprache, ja, die gibt's auch beim Essen auf dem Teller. Wenn der Teller schon mal so aussagt, dass er sagt, schau mich an, bin ich schön. Das ist das kleine Schwarze.
Ja, aber
Schwarze.
Da will man es dann noch nicht mehr essen. Das ist ja oft
doch,
so.
Doch. Das ist so wie, wie soll man sagen, schöne Wäsche für Mann und Frau will man ja dann auch wegtun. Ja?
Aber nochmal konkret, was servierst du? Was bekomme ich bei dir zu essen, wenn ich in Nürnberg essen gehe?
Möchtest du jetzt Gerichte haben?
Zum Beispiel, ein, zwei, drei.
Also das, machen wir mal
weil
so.
Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also es ist ja auch ein Menü. Also ich, ja. Das ist kein à la carte.
Also wir müssen jetzt auch, müssen wir auch so schauen. Also im Zwei-Sterne-Restaurant geht nur ein Menü jetzt. Das ist aber auch, hat auch damit was zu tun. Wir machen ja Entertainment-Moment. Also um 17 Uhr kriegst du eine Führung hinter den Kulissen. Um 18 Uhr ist Menüstart. Und es ist wie eine Choreografie. Also was wir machen, ist eine Art von soliden Entertainment, kein Quatsch, sondern wir bringen einmal diese gesamte Welt über diesen Moment so rüber. Du hast 5 Stunden voller Eindrücke und hast den Eindruck, du warst wie 2 Wochen irgendwo weg.
Und hinterher habe ich wahrscheinlich sogar verstanden, was ich gegessen habe,
ja, ja.
Und weiß nicht nur, wie es heißt.
So ist es. Also du bist Teil des Ganzen. Du bist involviert. Nürnberg haben wir jetzt im Frankness unten haben wir ja à la carte, ganz klar. Und wir haben auch im Imperial, kannst du auch à la carte essen, aber wir haben 3 verschiedene Ideen und die heißen ja, welche Stimmung bist du, in welchem Mood bist du? Das eine ist der Glamour-Mood. Da machen wir in der Regel vorweg so eine Art Sashimi. Da haben wir zum Beispiel schon einen Stör, heimischen Stör, der ist so gedry-aged. Ja, der ist ein bisschen gereift und wird aufgeschnitten und wir machen ja Sojasoßen selber in Würzburg und so weiter, die haben wir dann auch. Und dann hast du ein sehr klares Sashimi-Gericht von so einem gereiften Stör. Danach kannst du zum Beispiel, der nächste Gang ist, jetzt im Moment, weil wir im Sommer sind, haben wir Spargeleis. Da haben wir dann eine Vinaigrette aus Fingerlimes. Das sind so ganz kleine Perlen, die, wenn du drauf beißt, platzen die auf und schmecken nach Limette.
Bubble Tea.
Ja, könnte man sagen. Und da ist noch ein bisschen Saiblingskaviar und obendrauf kommt eine kleine, so kleine Nocke, gerne auch fränkischer schwarzer Störkaviar. Das kannst du auch noch mit essen, Glamour-Mood. Und du, wenn du das isst, dieses Spargeleis mit dem Kaviar, du drehst durch. Und danach haben wir da kommt quasi die Steckplatte auf den Tisch. Und zwar mit Lobster und auch mit Ribeye. Und dann kannst du das runter essen zu zweit. Also auch, um hier der Stadt zum Beispiel auch diesen Druck des Menüs zu nehmen und auch dir selber als Pärchen oder als Vierer-, Fünfer-, Sechser-Tisch die Kommunikation hochzuhalten.
Ja.
Und dann haben wir als Dessert in der Regel eigentlich vor allem ein schönes Sorbet, das vielleicht mit ein bisschen Baiser und so weiter noch einen Knack hat. Und ganz speziell beim Glamour-Mood zum Beispiel gibt es eine Gin-Tonic-Begleitung, wenn du möchtest.
Mhm.
Das ist sowas von geil, weil ich hab so viel mehr Bock. Ja, so ein paar kleine Gin Tonics zu trinken, da kriegst du natürlich nicht jedes Mal 4 cl, ja. Ja, und das ist natürlich auch von der Flüssigkeit insgesamt von der Menge ein bisschen weniger. Das macht mal so richtig Spaß, das hat so eine Feierlaune, ja. Als wenn du klassisch die Weinbekleidung nimmst. Wobei wir natürlich, haben wir einmal noch den Celebration Mood, das ist so, es sind insgesamt 16 Köstlichkeiten, die auf 3 Gänge in die Mitte des Tellers gestellt wird. Also das ist klassisch, dass du eben teilst. Und dann haben wir natürlich den Dinner Mood. Das ist, wo wir 3 Vorspeisen, kann man sagen, und Zwischengerichte haben, die sehr stark vegetarisch sind. Manchmal haben sie ein kleines Add-on, wo du sagst, oh, bei der Vorspeise nehme ich dieses Add-on noch mit dabei. Dann habe ich von mir aus noch ein Hummer-Tatar dabei zum Beispiel. Und dann haben wir noch ein Fisch- und Fleischgericht natürlich. Wir haben einen Käse und ein Dessert. Und das Dinner-Mood ist mehr so, wenn du sagst, komm, Schatz,
lass uns hier sitzen.
Genau. Und das ist so, in welcher Stimmung bist du? Ja.
Machst du eigentlich lieber vegetarisch oder lieber Fleisch?
Also ich bin manchmal etwas schockiert darüber, wenn ich in andere Restaurants gehe, muss ich wirklich sagen, wie proteinlastig alles noch ist. Also oft kriegst du einen Fisch mit einem Stück Fleisch und vielleicht noch ein Nogi Kaviar oder irgendwas drauf. Also manchmal sage ich mir, also ich habe auch schon beim 3-Sterner gegessen, so 10 Gänge, und ich würde mal sagen, das Gemüse, was ich an dem Abend gegessen habe, auf alle 10 Gänge verteilt, passt auf einen Esslöffel. Also da war ich echt überrascht, wie oft, also wie stiefmütterlich manchmal wirklich Gemüse in der High-End-Küche behandelt wird. Auch das ist aber mein persönlicher Blick. Das ist
normal. Ich teile den. Ich bin natürlich nicht so viel in der High-End-Küche, aber ich stelle jedes Mal fest, dass die Gemüse oder auch die Gemüsegänge geschmacklich letztlich wesentlich interessanter sind als die Proteingänge.
Ganz klar, mit verbundenen Augen, ja. Oder ich spring mal wieder zu The Taste. Wenn du diesen Löffel bekommst und da liegt zum Beispiel Lammfilet, ist ja so dick wie der Daumen und ein bisschen so lang wie der Zeigefinger. Wenn du das brätst und ein Stück damit drauflegst und es kühlt ein bisschen ab, keine Chance, wirst du es niemals rausschmecken, dass das das Lamm ist. Das könnte auch ein kleines Stück Kalb sein und du bist schon so hin, so nach dem Motto, vielleicht kannst du es an der Faser dann plötzlich erkennen, dass es vielleicht nicht Schwein wäre. Also das ist wirklich verrückt und es ist auch so, also ich kann mich erinnern, wir sitzen da zu viert, einer nimmt den Löffel, riecht dran und sagt, ah, Mango. Und wir alle, ah, Mango. Es war nie Mango auf dem Löffel drauf. Da sagt dann der Kandidat, dann sagt, Entschuldigung, das war Pfirsich mit Limettenabrieb. Und wir, also das siehst du auch mal, wie du auch etwas beeinflussen kannst, wenn du vorher das auch sagst. Also das ist schon oft, wir lagen schon teilweise echt daneben. Und ich finde, gerade in der Gemüseküche, gerade bei diesen Viktualien liegt die spannendste Vielfalt drin. Ich bin total bei dir, weil wenn ich überlege, was wir aus Gemüse teilweise durch Reifeprozesse einlegen und so weiter auch rauskitzeln, das schaffst du beim Fleisch in diesem Maße so nicht. Gleichwohl ist das Fleisch durch den Umami-Moment, durch diese Glutaminsäuren, die es hat und so weiter, auch ein wichtiger Träger führt das Gemüse mit. Nur vom Verhältnis her reichen dir, also was wir jetzt teilweise auch an Menge von Fleisch, und da spreche ich auch vom Imperial, gerade beim Celebration Mood, wenn ich mal anschaue, wie viel wir jetzt da noch wirklich Fleisch haben oder Fisch und wie viel da wirklich Gemüse ist. Ohne dass es, also wichtig ist ja, du musst ja eine Gemüseküche machen, dass es dir nicht, dass du Fleisch und Fisch nicht vermisst. Es darf dir einfach nicht auffallen. Du musst es essen, musst sagen, oh, ja. So ganz salopp gesagt, das mache ich zum Beispiel bei Aufgegabelt, beim bayerischen Fernsehen. Manchmal mache ich da Gerichte, die sind rein pflanzlich. Wenn wir fertig sind, wenn ich die dann so gekocht habe, gemacht habe und dann in die Kamera reinhalte, sage ich ganz am Schluss, ach Mensch, ist er übrigens rein pflanzlich. Also ich komme nicht am Anfang und sage, jetzt mache ich was Veganes. Nein, sondern wieso, schau her. Ah, ist ja pflanzlich, schaut ja nicht. Weil das nämlich, auch das ist ja dann ein Unterschied, ob ich drücke oder ziehe. Na, und in dem Fall ist es so, dass du sagst, ach, das schau her. Das kriegt eine Natürlichkeit. Und eine Gemüseküche muss eine Natürlichkeit kriegen. Keine, die gerne hipstermäßig oft verspottet durch Berlin, so, ja, das müssen sie so und so essen und wir haben das hier und hier gemacht. Und wenn du dir, weißt du, wenn die dir irgend sowas, einfach so einen fermentierten, weiß ich nicht, Chinakohl einfach so auf den Teller legen, musst sagen, fermentierter Chinakohl, musst du mal essen, schmeckt wie Sauerkraut. Ja, aber wer frisst denn schon gern rohe Sauerkraut? Also du musst schon was machen damit. Mhm. Und eine perfekte Gemüseküche ist sehr aufwendig. Aber es lohnt sich. Und das schaffen wir wirklich, wirklich, wirklich im Imperial wahrscheinlich sogar am besten. Von der Außergewöhnlichkeit hier im Aura in Würzburg am einzigartigsten. Und wenn ich jetzt ins Bistro in Würzburg Oma und Enkel sehe, da haben wir es am, sagen wir mal, traditionellsten. Und jetzt springe ich wieder rüber nach Nürnberg ins Frankness. Da haben wir es zum Beispiel sehr urban jugendlich. Unsere Gemüseküche, die ist so, die bedient sich auch gerne ein wenig dem Muster, was man heute so hat. Also wir haben auch im Frankness auch mal eine Avocado dabei. Da schäme ich mich auch nicht dafür. Aber wir haben sie jetzt nicht so hoch gehängt, dass die jetzt so der Mittelpunkt eines Gerichtes ist, weil ich finde, das darf dann eher begleiten, weil ich möchte schon auch bei der heimischen DNA unserer Produkte auch und Kreationen sein.
Wenn du die fünfte Generation in diesem Familienbetrieb bist, hätte aus dir überhaupt irgendetwas anderes werden können,
ja,
als was aus dir geworden ist? Was wolltest du werden, als du klein warst?
Tierarzt erst. Ja, weil mein Vater war ja Jäger, also wir haben ja eine Jagdhund gehabt und er hatte mal genießt und dann, ich war so, ich würde sagen 5, 6 und da habe ich mir gedacht, ganz klar, Eukalyptussalbe habe ich in den Bauch eingeschmiert, das fand er auch gut, aber Eukalyptussalbe von den Dämpfen her mit der feinen Hundenase ist jetzt auch nicht so gut. Ich habe gedacht, ich bin ein Superheiler, weil der ist durch die Wohnung gesprungen, ja. Ich habe gedacht, toll. Und da kam gerade mein Vater und dann hatte der Hund die Not-OP in der Badewanne und dann hat mein Vater gesagt, ich hätte mehr Talent, Schnitzel schon zu panieren. Und dann wollte ich später Jedi-Ritter werden. Würde ich auch heute.
Ich wollte gerade sagen, sofort dabei. Ja.
Also das ist, aber Ausbildungsstellen ganz übel. Brauchen wir drüber reden. Kriegst quasi keine. Und dann, ja, also ich muss mal sagen, Rennfahrer wollte ich auch mal eine Zeit lang werden. Schauspieler komischerweise, obwohl wir durch die Hofer Filmfestspiele früher so in den 80ern viele Schauspieler und auch so ja, sagen wir mal, Volksmusikstars oder Schlagerstars, so Udo Jürgens, Gitte und so weiter da hatten. Das fand ich immer ganz spannend, aber das hat mich nicht so erreicht. Ja, und irgendwann, einfach weil ich hier in dem Hotel mitgearbeitet habe und da richtig fett Kohle immer verdient habe mit Trinkgeld und so. Und wenn du, weißt du, wenn du halt so 11 bist, ja, und du verdienst im August bei der Richard-Wagner-Festspielzeit, wo ja Sommerferien sind, und habe ich 3 Wochen gearbeitet, den Rest habe ich dann im Urlaub quasi gemacht, und dann trägst du Koffer rauf und runter und dann verdienst du, ist ja jetzt 40 Jahre her, so um die 350 bis 400 Mark. Ja, das ist heute...
In drei Wochen.
Ich würde sagen mal, das ist heute, ja, den Einkaufswert von 1000 Euro, ja, würde ich behaupten, ja. Und was machst du mit dem Geld natürlich? Du kaufst dir das, was dir Erziehungsberechtigte nicht kaufen.
Gemischte Tüte.
Nein, Ninja-Wurf-Sterne.
Ninja-Wurf?
Ja, freilich. Ja. Ja. Da habe ich so, da gab es so Heftle, das war so mit ganz dünnen Seiten. Ja, Ninja-Wurf-Sterne habe ich gekauft. Und Rambo-Überlebensmesser habe ich gekauft. Ja, in der Messerfabrik in Gefrees. Da bin ich, ja, solche Sachen habe ich gekauft. Also, ja.
Ja.
Ich war quasi, also Ninja-Ausstattung hatte ich. Ja.
Aber das, wie bist du dann aufs Kochen gekommen? Weil du hättest ja auch Concierge werden können.
Ja, aber hatten wir ja nicht. Also wir sind ja hier, ja, in diesem Hotel, Concierge ist ein Grand Hotel, das in der Stadt. Ja, das Atlantik in Hamburg oder vielleicht 4 Jahreszeiten in München hat ein Concierge. Ne? Aber wir in Würzburg werden doch kein Concierge, bei uns gibt es eine Rezeption. Also ich wusste gar nicht, was ein Concierge ist. Ich hatte erst gedacht, das ist vielleicht so eine Spezialabteilung beim Friseur. Ja.
Bist du denn jemals von hier weggegangen?
Ja,
also du wirst ja auch, also normalerweise geht man ja dann auf Wanderschaft erstmal, bevor man
das, also mein Opa.
Das heißt, du hättest auch als Concierge weggehen können.
Rein theoretisch, aber wie gesagt, also ich glaube, Concierge ist auch, da musst du in einem Hotel sein und du musst mindestens entweder im Service mal richtig gut gearbeitet haben und dann Rezeption verstehen und dann kannst du dahin. Weil der Concierge ist ja eigentlich der Dealer.
Ja.
Ja, der, sie haben einen Wunsch, ich deale ihnen die Lösung, so nach dem Motto, der Kümmerer, ja. Also, erst war. Also
gab's so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, ich koche?
Ja, ich habe halt einfach mitgekocht, immer. Ja. Und schon damals mit der Kaltmamsel, bei der Gertrud habe ich halt immer Kuchen mitgemacht. Ich meine, ich war jetzt da keine Hilfe. Aber ich war dabei und mein Vater war Koch. Das ist, also das war so völlig
reingerutscht.
Völlig natürlich.
Auf die schiefe Bahn geraten.
Ja, kann man okay, so sagen. Ja. Und mein Opa hat mich dann, erst war ich in der Hotelfachschule und dann hat er mich in Nürnberg zu seinem Kumpel, ja, dem Konrad Rottner, Gott hab ihm selig, quasi mehr oder weniger in den Laden vermittelt. Dann habe ich da meine Ausbildung gemacht. Dann bin ich weiter in die Schweizer Stuben. Ja, in Wertheim-Bettingen, das waren damals 5 beste Restaurants Deutschlands mit 2 Sternen. Dann war ich in Belgien, dann war ich in München beim Karl Ederer damals. Und dann war so 95, habe ich die Küchenmeisterprüfung gemacht. Ja, habe ich die Küchenmeisterprüfung. Die habe ich nämlich bei einem Wettbewerb der Chaine de Rotisseur habe ich gewonnen und dann gab es als Auszeichnung, ich kann eine Küchenmeisterprüfung machen. Also den Kurs.
Das ist so Meisterschule oder
ja,
Meisterprüfung wie
genau.
IHK, wie Schreinermeister.
Oder so. Genau, und okay. Das ist ja richtig teuer gewesen. Ja. Also das hat, weiß ich nicht, so 5.000, 6.000 Mark hat es bestimmt gekostet über 3 Monate. Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt, nachdem ich genügend Zeit hatte. Und dann wollte ich mich in München bei dieser Meisterprüfung anmelden. Und dann haben die mir 3 Wochen, bevor es dann losging, haben die mir abgesagt, weil wir wirklich 2 Wochen Arbeitszeit gefehlt hatten, damit ich diese 5 Jahre, glaube ich, Geselle hatte. Dann habe ich gedacht, das kann aber nicht wahr sein.
Deutscher wird's nicht, ne?
Naja, aber damals war es halt, sie konnten sich's auch erlauben, weil halt viele Meister, Anwärter da waren. Und zu demselben Zeitpunkt hat in Bayreuth die IHK auch gesagt, wir machen einen Meisterkurs. Und dann habe ich gesagt, naja, dann gehe ich halt dahin. Wir mussten es dann halt zwar zahlen, ne, aber es ist halt so. Und dann bin ich plötzlich erst einmal hier geblieben. Und das war ja 95, war ja keine so gute Zeit auch, weiß ich noch. Und etwas später kam ja dann auch noch die Deutsche Bank hier mit den Peanuts, mit dieser Nummer durch. Und dann bin ich einfach da geblieben, weil es auch das Unternehmen gebraucht hat. Mhm. Für mich wäre es gut gewesen, noch wirklich 2-3 Jahre weiterzuziehen, noch in andere Betriebe reinzuschauen. Ich war wirklich an sehr guten Punkt. Aber gut, manchmal ist das Eilige vor dem Wichtigen.
Hat ja funktioniert.
Ja.
Jetzt hast du mir ganz am Anfang meine Ausstiegsfrage versaut. Weil... Es gibt so die Legende, also die legendäre Erzählung des Sternekochs, der irgendwann sagt, so jetzt reicht's. Und dann geht und irgendwas anderes macht. Idealerweise eine Frittenbude. Aber die hast du ja schon. Machst du das bis zum Lebensende?
Ja, man muss, es gibt
was denkst du? Oder hast du irgendwie so eine Sehnsucht, ich schmeiß alles hin und werd Prinzessin?
Es gibt einen ganz klaren Unterschied in der Haltung, was jetzt meine Person angeht und vielleicht viele andere Gastronomen. Und zwar, jetzt nehmen wir mal irgendjemand her, der ein Restaurant gepachtet hat.
Ja.
Oder irgendwo vielleicht angestellt ist. Der hat die Chance, für sich selber ein natürliches Ende seiner Karriere zu planen. Und wenn er damit aufhört, ist es aber auch vorbei mit dem, was er da gemacht hat. Das ist quasi 180 Grad gegen das, was ich mache. Ich bin ja nur ein Teil der Geschichte. Und für mich ist es ja das Wichtige, dass diese Geschichte von diesem Posthotel in Würzberg weitergeht. Das ist ja elementar. Und da hast du die Entscheidungen. Das heißt, es gibt keine Entscheidung, wo ich sage, tue ich mir das jetzt noch an? Ach komm, die 5 Jahre noch so nach dem Motto. Nein, das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht. Und deswegen ist es auch diese Gemeinschaft, die ich mit meinem Spitzenteam habe. Also ich habe ja im Grunde so in Nürnberg zum Beispiel, der Michi Seitz ist ja auch schon über 15 Jahre an meiner Seite. Und das Imperial zum Beispiel ist auch nur so entstanden, weil er ist. Ich habe ein Stück weit seinen Traum im Imperial mitverwirklicht. Weil es ist nicht nur meins, es ist unseres. Und hier ist es in Würzburg ist genauso. Wir leben hier einen Traum und eine Idee, die wir aber auch mit Performance wirklich unterlegen. Deswegen ist das, was wir hier haben, so wahnsinnig natürlich. Und das ist der Tobias Baetz, das ist der Yoshi eben.
Gemüse-Yoshi.
Naja, Food Scout, das ist schon, und so geht's weiter. Also wir haben auch mit die Priska Gutmann zum Beispiel. Also ich habe hier zum ersten Mal seit Februar zum ersten Mal in der Karriere oder in der Geschichte, Historie dieses Objektes 2 Geschäftsführer eingesetzt. Das ist der Tobias Baetz für die Gastronomie oder wir sagen immer Stage-Bereich, also alles, was nach außen geht. Und die Priska Gutmann, die macht quasi den Backstage-Bereich, also die Hotellerie eigentlich. Und das mache ich aus einem ganz klaren Punkt, nach vorne gehen. Besser werden, größer werden, weil es sind viele Aufgaben.
Größer werden?
Ja, größer kann aber auch in der Qualität sein.
Okay, ich dachte, du würdest jetzt noch expandieren, anbauen.
Naja, sagen wir mal so, salopperweise ist es leider so, dass ich schon das Gefühl habe, wir brauchen 5 bis 10 Zimmer mehr. Es ist eine Kostenstruktursache. Ja. Die Gastronomie ist unfassbar teuer geworden, unfassbar teuer durch die Mitarbeiter. Wir sind natürlich in der Spitzengastronomie auch unfassbar von vielen Mitarbeitern abhängig. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir ja, was die Stunden, Ruhezeiten und so weiter angeht, haben wir ja schon eine wahnsinnige teilweise Verdichtung der Arbeitssituation. Also es ist heutzutage als Unternehmer und auch als Koch, als freier Geist, der gern kreativ sein will. Es ist unglaublich, was du staatlicher Seite eigentlich für wie soll man sagen, Leitplanken bekommen hast. Also du hast in meinem Fall, also ich meine, ich bin ja in den Stunden nicht drin, ja, ist ja gar keine Frage. Aber es ist nicht so, als dass ich mich jetzt hinsetzen könnte, wenn ich jetzt normaler Mitarbeiter wäre und sage, ich tue mal 2 Stunden einfach mal kreativ überlegen. Kannst du dir nicht mehr erlauben. So, das heißt also, wenn ich jetzt in die Zukunft reingehen will, brauche ich auch Einnahmequellen von einem Return of Investment, die sich nicht einfach nur an immer sehr viel personalintensiven Momenten aufbaut. Das heißt, die zwei gastronomischen Konzepte Bistro und Gourmet-Restaurant, inklusive, ob es unser Frühstück mit Mittag und so weiter ist, ja, die sind schon perfekt. Wenn ich jetzt 5 bis 10 Zimmer mehr habe, brauche ich aber keine Mitarbeiter groß mehr. Natürlich die Reinigungssituation, keine Frage, aber ich brauche niemanden an der Rezeption mehr. Ich brauche wahrscheinlich auch niemanden im Service mehr, weil wir die mehr Personen auch im Restaurant normal mit besetzen könnten. Also von den freien Tischen, Plätzen. Das heißt also, wir haben eine gewisse Form von Stabilität in den Kosten und hätten die Chance, aber auch einfach ein Stück weit auch wieder mehr zu generieren, weil eins ist ganz klar, was unternehmerisch in der Hotellerie und Gastronomie gerade passiert, ist Super-GAU. Ja, also wenn ich lese, dass der Lindner, ich muss das jetzt wirklich sagen, die Nachtzuschläge, Feiertagszuschläge, Sonntagszuschläge, die sind steuerbefreit, die will er zurückdrehen, das sind in den Top 3 seiner Sparmaßnahmen. Wenn ich höre, dass er bei den Beherbergungen möchte er gern bei den Steuern ein bisschen zurückdrehen. Wenn ich höre, dass er bei kulturellen Events, also wenn du auf ein Konzert gehst, dass das plötzlich mit 19% sein soll. Also wenn man sich mal überlegt, was sie da oben gerade machen, also genau das Gegenteil von dem, was sie auch immer sagen, wenn eine Sonntagsarbeit durch eine Steuerbefreiung nicht noch unterstützt wird, was soll das Ganze? Also es heißt, es ist... Manchmal habe ich schon so, also ich, wo ich sage, ich weiß nicht, wie wir das alles wirklich so einfach stemmen sollen. Ich weiß, dass ich hervorragende Leute habe, mit denen wir wirklich alles bisher perfekt gemeistert haben. Aber um nach vorne zu gehen, muss ich jetzt schon überlegen, was lassen sich die Heinis dieser Welt wieder einfallen? Ich sage das wirklich. Mein persönlicher, meine Achtung gegenüber der Politik in gewissen Bereichen ist sowas von erschüttert, dass es mich selber erschüttert. Ich bin sehr politikinteressiert, schon immer. Ich bin durch meinen Vater, der auch in der Politik tätig war, schon immer sehr achtsam, was da ist, und habe auch viele Begegnungen gehabt, ob das die Merkel einst war bei Richard Wagner und sicherlich auch den ein oder anderen Landesfürst hier in Bayern. Das ist schon auch interessant, und ich weiß auch, was die für ein Leben haben, damit möchte ich nicht tauschen. Aber was in Berlin gerade passiert, ist für mich da schnürt's mir eigentlich alles zu, und genau deshalb muss ich jetzt schauen, dass ich mich im Grunde in ein größeres Risiko bewege. Ich muss eigentlich das Risiko erhöhen, weil ich sage, wir müssen 5 bis 10 Zimmer neu investieren, neu bauen. Damit wir für später, wenn da weiter gedreht wird, auch mit dem demografischen Faktor, ja, wenn weniger Mitarbeiter auf dem Markt sind, dann heißt es ja auch, irgendwo musst du irgendwas auffangen. Entweder wird jemand noch teurer, oder du musst über irgendeinen anderen Weg wieder was anders machen. Ich muss jetzt mir Gedanken machen, wie kriege ich denn später die Kosten hin? Und in diesem Moment stecke ich drin.
Ist das Hotel das relativ bessere Geschäft im Vergleich zur Spitzengastronomie?
Naja, also sagen wir mal,
also, ich könnte mir vorstellen, dass du natürlich im Grunde die Spitzengastronomie, dass die von der Hand in den Mund lebt.
Also das ist schon so, ja.
Ein bisschen alberne Metapher vielleicht gerade.
Nö, eigentlich eine ganz schöne, weil es ist die...
Also wenn 4 Leute nicht kommen, hast du umsonst gearbeitet, oder?
Ja, also ich habe mal, das ist aber länger her, ich habe mal...
Nee, du hast 40 Plätze, wenn 4 Leute nicht kommen, geht's noch, ne?
Ja, aber es sind auch 10%. Ja, und das sind die gefährlichen, weil die merkst du nicht, da kannst du nichts sparen. Aber ich habe mal, das ist, wann war denn das? Ich glaube... Das ist schon länger her. Da habe ich mal den Gesamtumsatz genommen und habe den durch 365 Tage geteilt. Okay? Das heißt, dass jeder Tag quasi denselben Umsatz gebracht hätte. Stimmt natürlich nicht, aber so. Dann habe ich den Gewinn genommen und habe mal geschaut, wie viele Tage sind es. Und dann war ich in diesem Jahr, kann man sagen, 25. Dezember, 16 Uhr. bis zum 31.12. 12 Uhr. Diese Phase war
hast
eigentlich
du Geld
der,
verdient.
Das war der Gewinn. Das ist natürlich jetzt nur mal zu visualisieren, was es bedeutet.
Wir reden jetzt nur über die Gastronomie oder
nee,
über,
nee,
den
über das Ganze. Gesamte. Aber man muss auch sagen, die Hotellerie ist deswegen ja auch kein einfaches Geschäft. Jetzt gehen wir mal her und also wenn ich in Würzburg kein Hotel hätte, würde das Restaurant nicht funktionieren. Hätte ich das Hotel und hätte nicht das Restaurant so, würde das Hotel nicht funktionieren. Das ist eine perfekte Symbiose. Und witzigerweise ist es so, dass bei uns so ein Menü inklusive Übernachtung, wenn man das einmal so sieht, ist es etwa auf Augenhöhe, als wenn du irgendwo in der Stadt in einem 2 oder 3 Sternen zum Essen gehst ohne Übernachtung. Weil die auch einen anderen Kostendruck haben in der Stadt. Das darf man nicht vergessen, ja. Also deswegen sind wir eigentlich ganz gut platziert und deswegen haben wir da auch durchaus einen schönen Erfolg. Aber wenn man sich Hotels natürlich in der Stadt anschaut, kann ich erstmal sagen, natürlich hast du es da einfacher, einen Umsatz und einen Return of Investment zu generieren, weil es ist wesentlich einfacher berechenbar.
Das ist mehr Laufkundschaft letztlich.
Ja, wenn du
in Nürnberg am Hauptbahnhof irgendwo ein Hotel hast,
ja,
irgendwer wird schon kommen.
Du weißt, ja, wenn du von mir aus 100 Zimmer hast und du weißt, ja, von Montag, Dienstag, Mittwoch sind jeweils nur 50 besetzt, dann weißt du auch, ich brauche nicht so viel Mitarbeiter einstellen oder Entschuldigung, an dem Tag auf den Dienstplan zu haben, die zum Beispiel Zimmer reinigen. Ja. Brauche ich nicht. Und jetzt kommt natürlich etwas, und das ist die Gefahr wie die Chance. Das sind natürlich die Saisons. Und deswegen ist Nürnberg für die Hotels, deswegen haben wir 1000 Zimmer in den letzten 2, 3 Jahren dazu gewonnen oder sowas. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Durch die Messe. Messe schafft natürlich auch dann Angebot, Nachfrage, einen hohen Preis.
Oh ja.
Den brauchen die, um natürlich zurückzuzahlen. In München zum Beispiel, ich kann nicht aufs Oktoberfest gehen. Warum kann ich nicht aufs Oktoberfest gehen? Weil ich wirklich keine 800 Euro für Übernachtung ausgeben möchte. Und es funktioniert bei den Hotels. Es funktioniert. Und das ist auch kein Vorwurf. Mhm. Und wenn ich in München ein Hotel hätte, würde ich natürlich mitmachen. Weil du es am Schluss aber trotzdem auch brauchst. Es geht nicht immer so, dass die sich nur die Taschen vollstecken. Die müssen auch schauen, dass die sind in einem wahnsinnigen Wettkampf. Auch die Nürnberger Hotels sind in einem Wettkampf. Und da musst du schon immer justieren. Ja, und auch ein Hotel braucht eine gewisse Grundauslastung. Mhm. Aber es ist trotzdem ein anderes Business wie Gastronomie. Und vielleicht bringe ich jetzt noch einmal einen europäischen Gedanken mit rein. Wenn ich nach Kopenhagen fliege und gehe dort zum Beispiel ins Noma zum Essen, dann kostet ein Menü so 450 Euro.
Gibt es das noch? Wollten die nicht zumachen?
Noch gibt es.
Noch gibt es, okay.
Ja. Oder ich gehe in Paris zu Alain Ducasse. Dann komme ich auch unter 500, 600 Euro nicht raus. Und so kann man das eigentlich weiter sehen in Gesamteuropa. Das schaffen wir in Deutschland nicht. Also ich brauche mir nicht einbilden, dass ich in meinem Aura-Menü für 450 Euro anbieten kann. Und jetzt kommt etwas, das ist Fluch und Segen und gleichzeitig eigentlich ein großer Applaus an Deutschland. Wenn du dir die Spitzenrestaurants Europas anschaust, dann sitzen in diesen Restaurants 30%, ich nenne es jetzt mal Einheimische. Die 70% sind gerne Amerikaner, asiatisch, früher waren ja auch mal der ein oder andere Russe, Emirate und gerne auch Europäer, Foodies, die unterwegs sind. So, und wenn du jetzt aus Amerika von mir aus nach Kopenhagen fliegst, dann ist es dir egal, ob das Menü 450 oder 500 kostet oder nur 300, das ist ja wurscht, das spielt für die gar keine Rolle. So, in Deutschland, ich sag mal, Berlin kann man vielleicht bei den paar Spitzenrestaurants eine kleine Ausnahme machen, vielleicht in Hamburg und in München in ein paar, aber es ist nicht repräsentativ für Deutschland. Wenn du in einem Spitzenrestaurant in Deutschland bist, dann hast du 95% deutsches Publikum. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen runter und sage, komm, 80% deutsches Publikum, 15% europäisches und 5% sind Amerikaner und Co. Also ich habe hier in der Wagner-Festspielzeit natürlich internationales Publikum.
Ja, aber die ist halt auch nur einmal im Jahr.
Ja, und unterm Jahr kommen mir schon mal 2, 3 Tische. Ja, in einer Woche, wo ich da sage, da scheide ich, komme ein bisschen aus dem Ausland. Aber das heißt, die deutsche Spitzengastronomie hat sich geformt durch mit und weil der deutsche Gast es so zugelassen hat, das ist eins der größten Komplimente an uns selber, weil das vergessen wir immer. Und ja, wir brauchen den europäischen Gast auch, um ein wenig auch international mehr Bedeutung zu bekommen. Also die Welt, also es gibt ja so eine Weltfood-Szene, die hat Deutschland noch nicht so richtig auf dem Schirm. Da ist zwischen Bangkok und natürlich brauchen wir über die ganzen europäischen sonstigen Länder gar nicht reden, aber da gibt es sogar größere Highlights, finden die in Mexiko als in Deutschland zum Beispiel. Ist auch nicht böse gemeint. Das ist unser Auftrag. Aber wir haben etwas geschaffen aus uns selber heraus. Bin ich sehr stolz. Ich bin sehr stolz auf die deutschen Gäste und sehr stolz auf die deutschen Küche. Aber es heißt auch, ich habe natürlich ein etwas normaleres Limit. Was kann ich für ein Menü auch nehmen? Und jetzt kommt ja auch nochmal was anderes nochmal mit dazu. Wenn du in Kopenhagen in einem Restaurant bist, dann sind da gern mal 40 Leute, die in der Küche arbeiten.
Ja gut, aber die werden doch alle ausgebeutet.
Naja, jetzt warte mal. Das System ist ein anderes. Bei uns gibt's eine Lehre.
Ja.
Das gibt's ja in anderen europäischen Ländern ja nicht. Die gehen da so gefühlt anderthalb Jahre in die Schule und dann brauchen die anderthalb Jahre Praktikum.
Ja.
Und quasi für lau.
Ja.
Und dann haben die ihre Ausbildung. Und dann gehen die natürlich hin in die Spitzenrestaurants und dann zupfen die halt den ganzen Tag irgendwelche Kräuter und dann legen die dir dann mit drauf. Mhm. Für nix. Ja. Für nix. Haben ein wahnsinniges Handwerk. Und wir hier, jetzt komme ich mal wieder vom Vergleich, ja, weil wir werden damit verglichen. Ich werde nicht damit verglichen, schmeckt es im Aura so gut wie in Hamburg oder in Berlin. Nein. Die kommen mit Kopenhagen her, die kommen mit Italien her, die kommen mit London her, die kommen mit den Gagan in Bangkok kommen die her. Das muss man sich vorstellen, ja. Und zwar natürlich nicht so viel internationale Gäste, aber die Foodies dieser Welt und all die, die ein wenig reisen, das sind diese 15%, damit wirst du verglichen. So, und jetzt sagt einer, in Kopenhagen, die geben sich aber gefühlt mehr Mühe auf den Teller. Dann sagst du, naja, die haben dreimal so viele Mitarbeiter, die ihnen die Hälfte von dem kosten, was wir haben. Und das ist unsere Challenge. Da gibt's, ist kein Neid, das ist vielleicht können wir sagen wettbewerbsverzerrend, aber spielt keine Rolle. Es ist unsere Challenge. Und natürlich würde ich gerne auch ein bisschen mehr fürs Menü nehmen wollen, muss ich sagen. Aber
wirst du da nicht irgendwann auch hinkommen können? Also wenn die internationale Food-Influencer-Szene, wenn die Deutschland dann tatsächlich mal entdeckt und auch ein bisschen popularisiert hat, müsste dann nicht so ein Punkt kommen, wo du sagen kannst, okay, jetzt kann ich es wagen, 10%, 20% zu erhöhen?
Ich würde mal sagen, go with the flow. Wir schauen mal, was passiert. Aber es ist in der Tat schon so, dass ich auch zusammen mit Tobi und mit Priska, da haben wir schon gesprochen, wir versuchen jetzt schon in den nächsten 3 bis 5 Jahren auch mal international eine Form der Achtsamkeit zu bekommen. Ob wir bedeutungsvoll sind, das wird der Weg zeigen. Aber wir machen zum Beispiel dieses Jahr das allererste Mal gibt es ein Buch von meinem Restaurant. Also vom Aura und Anima, wir machen ein Buch mit dem Mattis bzw. DK Verlag aus München bzw. Stuttgart. Und es werden 512 Seiten. Wir reden von Deutsch-Englisch. Also ich habe gesagt, wir brauchen das auch in Englisch, weil das, was wir tun, interessant genug ist, auch für ein internationales Publikum. Es wird, also wir reden jetzt hier vom Buch, wird wahrscheinlich irgendwas so 89 Euro kosten. Also es wird wirklich teuer und es wird auch so eine Art Lebenswerk von Tobi, Yoshi und mir und die Anja, weil wir ja auch noch so ganz spezielle alkoholfreie Bekleidungen zum Beispiel hier noch mit haben. Also bei uns geht es ja nicht nur immer um Küche, sondern wirklich um die Gesamtgemeinschaft. Und mit dem möchte ich schon auch mal schauen, was kannst du auch als Statement bei den europäischen Nachbarn, Freunden und Co. auch mal erreichen. Und das müssen wir von uns aus stemmen, weil unser Staat, und da muss man echt mal loben, da muss ich echt auch mal den Nürnberg Tourismus echt loben, dass die im Rahmen ihrer Möglichkeiten echt viel tun. Und es ist nicht einfach. Ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren mit dem Bayern Tourismus, wo ich mal so eine Art Testimonial damals war, da haben mir die damals schon gesagt, also es ist jetzt 20 Jahre her, dass sie halt 3 Millionen Euro Budget haben und Österreich, was ja im Grunde so groß ist wie Bayern, hat 30 Millionen, ja. Und wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, also 20 Jahre später so gefühlt, ja, was das jetzt heute bedeutet. Und deswegen tut es mir ja umso mehr weh, dass man jetzt auch die Mehrwertsteuer zum Beispiel wieder zurückgedreht hat, weil wir Handlungsspielraum verloren haben, den wir dringend bräuchten. Und zwar
von dem ihr erstmal gemerkt habt, dass es ihn geben könnte.
Naja, also sagen wir mal so, da müssen wir jetzt einmal aufpassen, das ist sowieso eine extra Nummer, weil das mit dem europäischen Gedanken und Co., da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil sonst sprengen wir die Zeit die nächste Stunde. Aber entscheidend ist, es ist auch für die Tourismuszentralen nicht so einfach, ob es der Bayern-Tourismus ist, der Nürnberg-Tourismus ist, auch mit, wie das reglementiert ist, was die unterstützen können oder nicht. Ja, das ist echt herausfordernd. Und da muss ich noch einmal sagen, ich finde, dass das, was gerade beim Nürnberg-Tourismus passiert, toll ist. Wirklich auch einmal ein Profil aufzubauen und so weiter. Aber wir wollen auch unseren eigenen Weg versuchen, auch eben als Marke ins europäische Ausland hinein, um da einfach auch mal zu sagen, vielleicht gelingt es uns,
aber
rüberzuholen.
Per Buch?
Ja.
Also ist das Buch das richtige Medium dafür?
Weil es öffnet dir die Tür. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt bleiben wir beim Noma.
Ja.
Okay?
Stimmt.
Gehen wir davon aus, es gibt es
ja
noch.
Ja,
so, jetzt rufe ich Rezepi an, sage ich, René, pass mal auf, hier ist mein neues Buch. Ich schicke dir das mal hin. Und weißt du was, du kriegst noch 2 weitere, kannst verschenken. So, danke.
Naja, und wenn man mal ehrlich ist, wer hat alles Otto Lengi Bücher im Schrank? Ne?
Ja.
So, stimmt,
jetzt kriegt er das.
Klar, funktioniert.
Jetzt rufe ich den 4 Wochen später wieder an und sage, wie hat es denn gefallen? Dann sagt er, du Wahnsinn, was ihr alles macht. Sag ich, komm halt mal rüber, schau dir das an. Ja, weiß ich nicht, was er nicht. Dann dauert es vielleicht ein halbes Jahr oder 3, 4 Jahre und dann kriegen wir einen Termin. Und dann kommt er entweder hierher und dann kommen wir vielleicht auch zusammen.
Ja.
Also so ein Forehand oder Six-Hand-Dinners, wie es so schön heißt. Und dann sagen, oder noch besser ist, was wir natürlich machen würden, sagen, darf ich rüberkommen mit meinem Team, darf mir einmal bei dir kochen. Zusammen. So, und jetzt beginnt was. Weil wenn du dann dort bist, dann werden natürlich also zum einen ein paar Gäste aufmerksam, aber es wird vor allem die Entscheider aus dem Tourismus und aus dem Journalismusbereich in dem Moment auf dich aufmerksam. Und dann kannst du, ich würde mal sagen, also da brauchst du einen langen Atem. Ja. Also ich würde mal sagen, 3 bis 5 Jahre, vielleicht dauert es auch 10, ich weiß es nicht. Und je mehr wir sind und je mehr wir dafür was tun, umso größer können wir werden. Denn eins muss ich schon auch mal sagen, also jetzt wenn du mal Nürnberg auch nochmal siehst, also wir haben in Nürnberg für mich 4 sehr außergewöhnliche Situationen. Also ich nehme jetzt mal Würzburg in den Nürnberger Bereich mit rein, okay? Wir sind zwar
Metropolregion.
100 Kilometer weg, aber wir nehmen uns mal mit rein, weil wir mit dem Aura, mit dem 2-Sterner und Essigbrätlein, mit einer Legende 2-Sterner, mit dem Etz, das zum Beispiel ähnlich wie bei uns im Anima arbeitet, auch einen sehr hellen Geist, der da herrscht. Und mit dem Imperial zum Beispiel ein sehr städtisches, sehr klar eindeutiges Restaurant. Und im Moment, wenn ich mit den Journalisten und den Foodies so rede, sind die auf Nürnberg zum Beispiel ganz heiß, weil es ja dann noch mehr gibt. Also es gibt ja noch mehr Sterne-Restaurants. Es gibt ja dann auch, wir haben auch eine Kultur. Ich will jetzt nicht einfach nur Lebkuchen und Bratwurst hernehmen, aber verdammte Axt, ja, ja, und Brot und so weiter. Und das ist, mag für uns so ausgelutscht sein, aber für einen Gast, der irgendwo herkommt, selbst wenn der aus Spanien kommt und kriegt das erste Mal eine Nürnberger Bratwurst, findet das überragend. Und wir machen uns dann gern selber zu klein. Wenn ich an Lebkuchen Schmidt denke, dass die in 160 Ländern diese Lebkuchen verschicken, das muss man sich mal vorstellen, was das auch ist. Und das darf man einfach auch nicht vergessen. Das heißt, wir haben, finde ich, ein ganz besonderes, schönes Epizentrum gerade in Nürnberg. Und wir dürfen es aber auch zulassen. Und deswegen muss man drüber reden. Und da muss man aber auch einen guten Adressaten finden. Weil es herrscht natürlich auch in Nürnberg, da muss man sagen, und da müssen sie dringend raus. Da muss Nürnberg und die Bevölkerung muss da raus. Und das sage ich wirklich und das meine ich genauso. Und das war das allererste, was ich gesagt habe zum ersten FCN. Habe ich gesagt, ich möchte niemals hören, dass irgendeiner sagt, der Club ist ein Depp. Das möchte ich nicht hören. Wenn du ein Fan bist vom ersten FCN und sagst, der Club ist ein Depp, dann hast du hast du alles dafür getan, in deiner Aufmerksamkeit als Fan, deinen eigenen Verein kaputt zu machen. Mentales wird Reales. Das ist genauso, wie ich einmal auch mal geschimpft habe, wo sie gesagt haben, wie sie in der ersten Liga waren, haben sie die Devise ausgegeben, bloß nicht absteigen. Wie kann ich sowas sagen? Die müssen sagen, wir sind erstklassig, dann bleibst du oben. Aber bloß nicht absteigen ist ja quasi der Abstieg schon drin. Und genau dagegen müssen wir ankämpfen.
Aber siehst du die Gefahr in der Nürnberger Stadtbevölkerung oder in der Region, in der Bevölkerung, dass sie sich kleiner macht, als sie ist? Habe ich jetzt also als ich bin gebürtiger Kölner, ich lebe in Berlin. Ich habe, wenn ich jetzt also nach Süden gucke, nach südlich des Mainz, habe ich genau den gegenteiligen Eindruck. Also da denke ich, oh mein Gott, sind die alle großkotzig.
Ja. Das denkst du. Ja, aber das ist nicht so.
Okay.
Also das Schöne ist, dass der Franke, also gegenüber im bayerischen Bereich muss man sich vorstellen, das ist ja ein wenig der Speckplatz, ist eine Kackgürtel, der Speckplatz von Bayern mit Franken ja auch über lange Zeitraum immer schon gewesen. Deswegen, wenn du natürlich dich in dem Speck suhlst, musst du mit ein bisschen aufkracherischen Momenten versuchen, dich vom anderen Konkurrent abzusetzen. Deswegen haben die aus jedem Hügel eine Sehenswürdigkeit gemacht, so nach dem Motto. Ja, das ist eine völlig normale menschliche Geschichte. Wir hingegen in Franken oben war so, natürlich hatten wir einfach, wir waren Grenzland, das war auch nicht so viel wert. Und irgendwo hing da lange so eine ganz komische depressive Glocke mit dran.
Verstehe, was
die
du meinst.
Die hing da so. Wir waren nie richtig stolz auf das, was wir haben. Und das entwickeln wir gerade. Also wir sind schon um Weiten besser wie vor 20, 30 Jahren. Um Weiten. Das ist zum Beispiel auch Frankenwein ist überragende Spitzensensation. Wenn du irgendwo in Italien bist und die hätten ein vergleichbare Weinregion wie Franken, die würden alle nur Silvaner saufen und Müller-Thurgau. Ja? So wie sie halt da unten ihren Pinot Grigio Soave oder was auch immer dann wegbechern. Aber glaubst du das, dass, geh mal in Nürnberg oder in München irgendwo hin, da nach wie vor trinken die sogenannte Lebenskultur der italienischen Weine, weil sie für sie so leicht macht. Und dann kämpft natürlich der fränkische Winzer mit, trinkt's halt auch einmal einen Silvaner. So nach dem Motto. Wir kommen da schon hin. Aber das ist ein Generationsmoment und wir müssen uns einfach immer bewusst sein, und das dürfen wir sagen, voller Stolz, das, was in Franken passiert, was auch Auswirkungen auf Bayern hat, die Bayern wären ohne uns Franken arm dran, ja, die hätten nicht einmal einen Wein, gell? Muss man schon mal sagen, die wären wirklich arm dran. Das, was wir in Franken haben, mit den ganzen Landwirten, mit Brot, mit Metzger, mit all dem drum und dran, das kriegst du kein zweites Mal mehr in dieser Vielfältigkeit, Brillanz in Gesamtdeutschland und damit mache ich jetzt aber in Großeuropa, ja, Italien ist da schon ganz gut dabei und Spanien auch, aber in Deutschland nirgends. Also du brauchst mir jetzt nicht erzählen, dass Köln, nein, Berlin, nein, nein. Und jetzt gehen wir mal weiter hoch. Weißt du, geh mal auf Sylt. Weißt du, was in Sylt wächst? Die Lämmer, irgendwelche Algen und Knickfrüchte. Alles andere, was da oben in Sylt ist, wird mit dem LKW da hochgefahren. Die haben da nichts außer Wind und Salzwiesen. Aber es ist in Ordnung, es ist ein wunderschöner Ort. Wunderschöner Ort, bin ich gerne, ja. Und ich muss echt sagen, Respekt von dem, was da oben passiert. Aber wenn du Franken anschaust, mit der Dichte, die wir haben, wir müssen das jetzt nur einfach auch mal Körperhaltung sprechen. Wir müssen mal Körpersprache machen und sagen, Leute, sind wir geil. Ja, und das ist der Punkt. Und keiner bei uns ist ein Depp. Und wir steigen auch nicht ab. Ja, wir sind erstklassig. Und das dürfen wir leben. Denn wenn irgendeiner kommt, international, und ob wir jetzt den Christkindlesmarkt verteufeln oder nicht, aber da kannst du jemanden drüber schicken, das ist Weltkulturerbe. Das ist Weltkulturerbe. Auch wie ein Oktoberfest auf dieser Welt überall nachgemacht wird. Es gibt ja längere und größere Oktoberfeste außerhalb Münchens. Ja. Selbst in Frankfurt machen die, glaube ich, 8 Wochen lang Oktoberfest mit einem riesen Zelt oder was auch immer. Die Brezel, geh mal in New York raus und dann stehst du, du hast so eine Brezel. Ich meine, das ist ein Verbrechen an der Bezeichnung. Aber die nehmen das, weil das ist eine Weltspezialität. Und das verkaufen wir noch nicht richtig.
Alexander Herrmann, vielen Dank.
Das Schöne ist, ich möchte jetzt kurz was sagen, bevor es losgeht.
Wer redet, ist nicht tot.